Exilhertana. Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins.
Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exilhertana, ich bin Bremchen. Ihr hört den Exilhertana Podcast hier aus Hessen, hier aus dem Rhein-Main-Gebiet. Und wie schon in der letzten Folge sind der Robert und der Martin in der Leitung. Jungs, ich grüße euch in unserer Selbsthilfegruppe für Quarantäne-geschädigte Hertha-Fans.
Das war die beste Anmoderation seit langer Zeit, Andi. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen.
Ja, ich fürchte nur, ab jetzt wird es nur noch schlechter bei mir.
Ach. Komm, wir schauen dir beim Niedergang zu. Es ist in Ordnung.
Genau. Oh, ja, das ist.
Gut. Tiefschlag gleich zu Beginn hier.
Ja, genau, gut, Ü50, das war ja klar, dass da noch eine Andeutung kommt. Nee. Habt ihr an den Spieltagen das Geschehen verfolgt oder wolltet ihr lieber nicht hingucken? Es gibt ja auch viele, die sagen: Hey, ich habe mal Hertha frei und tu mir das nicht an.
Also, ich habe keine Konferenz oder so geguckt, auch nur ein bisschen Sportschau. Hatte ich jetzt nicht so den Drive. Auf uns wartet ja ein hartes Programm. Ist ja nicht nur die Spieler, ja, auch die Fans mussten so viele Spiele in kurzer Zeit erleben. Irgendeiner in meiner WhatsApp-Gruppe schrieb, nur 72 Stunden zwischen den Spielen, da werde ich ja gar nicht mehr nüchtern. Ich werde den Urlaub nehmen müssen. An die Fans denkt wieder keiner, ja. Also, alles gut.
Ja. Bei mir war es so ähnlich. Ich habe auch, ehrlich gesagt, zwar natürlich mir die Ergebnisse angeguckt, aber ich habe mir auch jegliche Konferenz oder irgendwas gespart, weil ich auch echt sage, es kommt genug auf uns zu. Und ich habe eh eine Ahnung gehabt, wie die Ergebnisse ausgehen werden. Insofern brauchte ich mir das nicht noch live anzugucken.
Ja, das war das Erschwerende. Die Ergebnisse der Konkurrenz, die waren nicht unbedingt nach unserem Geschmack. Mhm. Aber okay, wir können es jetzt auch nicht mehr ändern. Letzte Folge vom Exilhertana Podcast ist 2 Wochen her. Und ich brauche es wahrscheinlich gar nicht erwähnen, weil es allseits bekannt sein dürfte, aber kurz nachdem Hertha BSC die Verpflichtung von Freddy Bobic bekannt gegeben hatte, sind ja dann noch Paul Dardai, der Co-Trainer Admir Hamzagic, Marvin Plattenhardt und Rudi Luke Bakio positiv auf Corona getestet worden. Bei Rune Jahrstein war das ja vorher schon der Fall gewesen, der hatte sich wahrscheinlich auf einer Länderspielreise angesteckt. Und das hatte leider Folgen. Im Ergebnis muss das Team bis zum 30. April in Quarantäne. Heißt vor allem auch kein Training. Spiele wurden abgesagt und das alles muss jetzt in einem Kraftakt zwischen dem 3. und 22. Mai nachgeholt bzw. durchgeführt werden. Das sind auch immerhin satte 6 Spieltage. Rahmenbedingungen, die den Abstiegskampf jetzt nicht wirklich unbedingt einfacher machen. Ein guter Grund, als Fan Flagge zu zeigen und dem Team Mut zu machen. Ihr habt's bestimmt mitbekommen. Gemeinsam mit anderen Fans hatten wir unter dem Hashtag jetzt erst recht härter mit dem Handy Videobotschaften an die Mannschaft und den Verein aufgenommen. Da erstmal einen ganz großen Dank an viele Fans und Helfer, die da unterstützt haben. Namentlich den Lukas von Hertha Base, überhaupt Hertha Base, den Tommy vom Big City Club. Den kennt man ja mit Sicherheit von dem gleichnamigen Account bei Twitter. Und ich erwähne auch gerne den Micha und den Henry von Darmfahl. Ganz viele Mitglieder der Axel Kruse Jugend haben da was gemacht. Ich habe, muss ich wirklich sagen, jedes einzelne Video wirklich genossen. Okay, wir haben das Internet jetzt wahrscheinlich nicht gesprengt, aber ich fand es trotzdem großartig. Auch Martin, du hast es dich ja auch getraut. Danke nochmal.
Ah, gern.
Und der Dennis, der heute eigentlich mit dabei sein sollte, aber wieder nicht konnte, der hat auch ein zuckersüßes Video mit seinen Kids gemacht. Richtig geil, alle in Hertha-Trikot mit HOH und allem drum und dran. Also ich habe noch andere Sachen gesehen, wo die Leute sich richtig Mühe gegeben haben und die Videos zusammengeschnitten. Also richtig großartig. Dafür nochmal vielen Dank. Unter der Domain gemeinsam-hertha.de kann man da gerne auch nochmal nachlesen. Wir freuen uns weiterhin über Fans, die mitmachen. Handy nehmen, Video aufzeichnen. Und dann, je nachdem, wo ihr gerade seid, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube mit dem Hashtag jetzt erst recht härter einstellen. In Zeiten, in denen man das Team ja im Stadion nicht unterstützen kann, ist das meines Erachtens eine schöne Alternative, um als Fan mal was tun zu können. Das ist ja im Moment wirklich nicht einfach. Und wer sich vielleicht nicht traut, da was zu machen, aber im Grundsatz gerne etwas tun möchte, der kann das tun. Und zwar die Axel Kruse Jugend hatte die Idee, Postkarten, Briefe mit Genesungswünschen an Hertha BSC zu schreiben. da kann man sich sicherlich auch anschließen. Ich finde das eine super Idee. Ich werde das noch tun und ja, nach wie vor eine gute Möglichkeit, was zu machen. Oh Gott, ich rede und rede. Aber sorry, ich habe heute viel. Also ich würde gerne mal mein kleines Solo fortsetzen. Und zwar, ich muss heute sagen, zu dieser Folge, ich hatte in der Vorbereitung zur Folge wirklich Probleme, dazu, die Themen zu finden, weil mir nicht so richtig eingefallen ist, wie ich das heute machen soll. In meiner Not und um neue Denkanstöße zu erhalten, habe ich am Samstagabend noch mit dem Andreas Lorenz gesprochen. Geplant war eigentlich ein kurzer Beitrag, 3 Fragen, 15 Minuten. Es ist dann aber deutlich länger geworden. Und ich würde vorschlagen, auch wenn es jetzt länger geworden ist, als wir eigentlich dachten, wir hören uns das mal an und nehmen das im Anschluss daran als Grundlage für unser Gespräch. Machen wir dazu?
Ja.
Auf jeden Fall.
Okay, dann kommt jetzt der recht lange Einspieler und danach geht's weiter. Ja, Andreas, ich grüße dich in Kaiserslautern und hoffe, dass du die Samstagsergebnisse schon gut verdaut hast.
Ich habe die Samstagsergebnisse gut verdaut, was ja trotz Herthas Nicht-Teilnahme, eigentlich könnte man sich das Wochenende freinehmen als echter Herthaner, aber es hat ja Auswirkungen und deswegen geht es erstmal dann Gruß nach Köpenick, die mit dem Sieg über Bremen leider jetzt uneinholbar sind. Also wenn wir jetzt mal einfach davon ausgehen, dass wir die letzten 18 Punkte holen, dann haben wir trotzdem bloß 44 und Union hat seit heute 46. Also wir werden, das muss man jetzt leider eingestehen, wir werden die Bundesliga-Saison auf einem schlechteren Tabellenplatz als der erste FC Union beenden.
Ja, aber Ehre, wem Ehre gebührt, die haben das halt gut gemacht. Mein Gott, ich bin da total entspannt. Ich glaube, wir haben im Moment echt andere Probleme.
Das ist richtig, ja.
Und genau da würde ich auch ansetzen. Hertha ist 2010 abgestiegen, 2012, jeweils mit Friedhelm Funkel und einmal mit Otto Rehhagel. Wenn du diese Abstiege mit der Hertha von 2021 vergleichst, was macht dir Hoffnung oder was bereitet dir Sorgen im aktuellen Abstiegskampf, wenn du das mal miteinander vergleichst?
Das Verrückte ist wirklich, Andi, dass mir derselbe Fakt Hoffnung und Sorgen macht. Nämlich, dass wir durch die Finanzspritze von Lars Windhorst im Moment so dastehen, dass dieses Gefühl, hoppla, es kann alles kaputt gehen. Also es kann auf finanzieller Seite alles kaputt gehen, dass das ja überhaupt keiner anspricht. Das spielt ja für uns Herr Tane im Moment überhaupt keine Rolle. Es muss ja noch irgendwas von der Monsterkohle da sein. Und ich glaube, ich glaube nicht, dass wir absteigen, aber sollte dieser komplett unwahrscheinliche Fall eintreten, dann bist du natürlich vom ersten Tag an das Monster in der zweiten Liga, nämlich das Finanzmonster in der zweiten Liga. 2010 und 2012 war das ganz anders. Wir erinnern uns noch an die Geschichten, dass dann die Stadionmiete gestundet werden musste und so weiter. Und es gab riesen Probleme. Ich fand den ersten Abstieg natürlich am schlimmsten, weil er so brutal über den Verein hereingebrochen ist. Und wenn du, ich habe damals 2010, wie lange war ich da in Berlin? Lass mich überlegen, 13 Jahre war ich in Berlin, 13 Jahre über Hertha geschrieben, fast jedes Spiel gesehen. Wenn du dann jeden im Verein kennst und die Enttäuschung und die Auswirkungen auf die ganzen Menschen im Verein siehst, war dieser erste Abstieg für mich war brutal. Da kann man sogar schon sagen, dass ich mir überlegt habe, bist du jetzt eigentlich noch Journalist oder bist du Fan? Also inzwischen kann ich ja sagen, ich bin Fan. Und ich glaube, dass Journalist und Fan sein auch geht, problemlos geht. Man muss dann halt bloß, bevor man in die Tasten greift, bevor man sich äußert, muss man den Kopf wieder straight bekommen. Aber der erste Abstieg war schon unfassbar heftig. Und umso geiler war dann halt auch dieses erste Zweitligaspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen vor 48.000 im Olympiastadion. Weil ich glaube, und das war für mich, es gibt viele Momente, die mein Herthaner-Sein definieren. Sehr, sehr viele Momente. Aber das war das erste Mal, wo ich gesagt habe, wow, dieser Verein ist größer, ist stärker als alles, was im Fußball passieren kann. Und da glaube ich inzwischen dran, dass in dieser finanzgepeitschten Welt, in dieser, in diese von Zockern und von Wahnsinnigen, von Super League-Zockern gepeitschten Welt, dass es Vereine gibt, die größer sind, die auch sowas überleben werden. Hertha BSC wird es immer geben. Genauso wie es einen FC Liverpool, ganz egal, wie schweinemäßig sich die Führungsebene dort in der vergangenen Woche verhalten hat. Ein FC Liverpool wird es immer geben und andere Vereine wird es auch immer geben. Und deswegen sage ich ja, der erste Abstieg war brutal hart, der zweite Abstieg, da hattest du ja das Erlebnis schon und hattest ja auch so ein gewisses Vertrauen, dass du sagst, wir können ja auch wieder starten, was ja viele Vereine winken, groß nach Hamburg und Ähnliches, was ja viele Vereine nicht können, sofort wieder in die Bundesliga aufzusteigen, ist schon eine Leistung, wenn es auch keine Leistung ist, die du in deinen Briefkopf schreibst oder mit denen du richtig groß jetzt Furore machen willst. Aber es gibt halt viele Vereine, die an einem Abstieg auch zerbrechen. Hertha, das muss man ja immer sagen, ist an diesen zwei Abstiegen nicht zerbrochen. Und die Gefahr für mich ist, dass wir die Situation wegen der finanziellen Lage gar nicht so ernst nehmen und diesmal sagen, haha, wenn wir dann absteigen, dann steigen wir halt gleich wieder auf. Aber so einfach ist es halt auch nicht.
Ich glaube, dass die Leute, oder ich glaube schon, dass Hertha BSC das ernst nimmt. Das ist gar nicht meine Sorge. Mir geht ein bisschen was anderes durch den Kopf. Damals nach Favre, ich kann mich erinnern, da ist ein Simonic gegangen, da ist ein Pantelic gegangen. Ich weiß nicht, da noch, wer ging noch, du weißt es bestimmt. Da sind Leistungsträger gegangen und man hatte echt den Eindruck, dass Hertha diese
der Kapitän ist damals gegangen.
Ging Friedrich?
Arne Friedrich, ja.
Dass Hertha diesen Qualitätsverlust damals nicht mehr kompensieren konnte. Die haben echt ein Qualitätsproblem gehabt in dem Kader. Komischerweise bin ich mir nicht sicher, ob wir das heute auch haben, weil wir ja immer sagen, die individuelle Qualität der Spieler, die preisen wir immer, aber das Team funktioniert nicht. Und ich frage mich jetzt eben auch, haben wir wirklich ein Qualitätsproblem im Team, in den Einzelspielern, oder haben wir einfach ein Balanceproblem im Kader?
Also ich glaube, die Saison zeigt ja, dass wir überhaupt keine Mannschaft auf dem Platz haben, also in den seltensten Fällen, dass wir sehr, sehr gute Einzelspieler haben für teuer Geld. Pal Dardai hat es ja auch gesagt, dass da eine Mannschaft zusammengekauft worden ist, die aber insgesamt nur mäßig funktioniert. Und ich glaube, das spürt ja auch jeder Fan. Wenn ich dich jetzt einfach frage, sag mal, wer ist denn der Anführer in der Mannschaft?
Sie versuchen es jetzt mit Kadira.
Ja, gut. Als sozusagen als letzten Versuch. Aber das ist halt so etwas. Ich glaube ziemlich viel im Moment, deswegen sage ich immer, ich glaube, muss ich mir abgewöhnen. Was kann denn passieren? Ich meine, wenn jemand Kunja wegkaufen will, für gutes Geld, ich hoffe, dass die Verträge so sind, dass du wenigstens gutes Geld bekommst, dann hat uns doch die letzten zwei Spielzeiten hat uns doch ein bisschen ernüchtert, wirklich zu sagen, wir müssen diesen Kader, diese Mannschaft zusammenhalten. Es gibt ein paar Spieler, von da würde es mir ein bisschen wehtun, wenn sie gehen würden. Ansonsten, ja, Hauptsache steht eine Mannschaft auf dem Platz, die erfolgreichen und guten Fußball spielt. Ich glaube, sag mir, wenn ich falsch liege, Andi, wir haben doch in den letzten 12 Jahren, sag ich mal, in den letzten 11 Jahren seit dem ersten Abstieg auch dazugelernt. Wie viel echte Hertaner hat es denn in diesen ganzen 12 Jahren noch gegeben? Das nimmt doch ganz einfach durch die Umstände im Fußball, nimmt doch dieses Identifizieren mit einzelnen Spielern, nimmt doch wirklich ab, so leid es mir tut. Ne? Also ich habe immer noch, es gibt Spieler, die bezeichne ich als echte Hertaner, und der Rest ist halt, ja, nimmt halt den Verein so als Durchgangsstation im und kommt vielleicht auch wegen dem Flair, das Berlin ausstrahlt. Aber wer von denen, die jetzt in der Mannschaft sind, glauben wir denn, dass der in 5, 6 Jahren noch bei Hertha ist und eine tragende Rolle als Spieler spielt? Kunja? Cordoba?
Ich weiß nicht, ob ich, mir fehlt im Moment ein bisschen der Bezug zu den aktuellen Problemen, weil ich glaube, die Frage hättest du doch auch vor 4 Jahren auch schon stellen können. Was war denn Hertha? Ein Ausbildungsverein. Wir waren doch von vornherein daraus sowieso nur getrimmt, Durchgangsstation zu sein. Das war doch sogar im Prinzip ja mehr oder weniger die Selbstdefinition von Hertha. Also wenn es das jetzt wäre, wenn es vor allem jetzt ein plötzliches Problem ist oder etwas, was uns jetzt gerade nochmal direkt in den Abstiegskampf bringt, dann würde ich sagen, dann hätten wir das vorher auch schon sagen können. Also ich finde jetzt die Probleme, die wir ja gerade jetzt haben, also nochmal dieser Gedanke, warum haben wir so ein heftiges Abstiegsproblem jetzt dieses Jahr? Da weiß ich nicht, ob es diese Position ist, wer identifiziert sich da mit Hertha und wer will länger bleiben. Ich würde da nicht ganz den Unterschied zu den letzten Jahren sehen.
Ja, gebe ich dir recht und vielleicht überzeichne ich es im Moment, aber wir hatten zumindest so eine gewisse Achse. Du hattest mit Ronen einen Torhüter, der in der Blüte seiner Kunst stand. Du hattest mit Lustenberger, mit Gelbrett, dann mit einem Darida in Bestform und so weiter, hattest du Leute, die wirklich eine hohe Qualität, einen Platten hat, der damals Nationalspieler wurde, der sogar WM-Teilnehmer wurde, hattest du eine gewisse hohe Qualität mit sehr, sehr vielen Spielen in kurzer Zeit. Wir hatten ein paar Hoffnungsträger wie Arne Meyer und Mittelstädt und solche Leute. Und ich glaube, das, was seit Klinsmann oder seit Beginn der vorletzten Saison passiert ist, dass da alles irgendwie ein bisschen auseinandergebrochen ist und sich nichts Neues gebildet hat. Es hat sich nicht irgendwas Funktionierendes Neues gebildet, sondern wir spüren doch eigentlich bei jedem Spiel, wir warten doch drauf, funktioniert's heute, funktioniert's oder funktioniert's nicht. Pal Dardai hat da wirklich Stabilität ein bisschen reingebracht. Aber irgendetwas, wo du sagen kannst, was wirklich funktioniert, haben wir doch, widersprich mir gerne. Irgendwas Funktionierendes haben wir doch in der ganzen Saison nicht gesehen, oder?
Nee, eigentlich nicht. Aber dann sind wir doch im Prinzip wieder so bei dem Thema, was man so schön sagt, so die Achsen einer Mannschaft, das Gefüge einer Mannschaft, richtig, die Säulen und die Stützen einer Mannschaft, die fehlen, die umgebaut wurden und das nachfolgende Konstrukt hält nicht. Es funktioniert
ja
nicht.
Ja.
Aber jetzt haben wir aber ein Problem. Ich habe es mir nochmal aufgeschrieben. Hertha ist im Spielbetrieb auf dem 28. Spieltag stehen geblieben. Da waren wir auf dem 15. Platz. Auf der Tabelle sehen wir derzeit aber die Punkteausbeute der Konkurrenz am 31. Spieltag. Und Hertha steht dann auf dem 17. wahrscheinlich, oder da durften wir schon sein, scheinbar abgeschlagen ab. Parallel dazu, ich meine, jetzt haben heute die Mainzer Bayern geschlagen, da muss man auch erstmal drauf kommen. Auch am Spieltag davor, da steht Köln-Leipzig. Die Konkurrenz schlägt sich unerwartet gut. War ja nicht unbedingt davon auszugehen. Und jetzt ist für mich so ein bisschen die Frage, was ist für die Spieler eigentlich größer? Die sportliche oder die psychologische Herausforderung? Vor allem, was traust du denen zu?
Andi, ich glaube, das ist die 10 Millionen Euro Frage. Das ist das, was im Endeffekt den Unterschied ausmacht zwischen Fernsehgeld Platz 15 in der Bundesliga und Fernsehgeld, wenn du in die zweite Liga absteigst. Das sind viel mehr als 10 Millionen Unterschied. Die Frage ist, wie viel Rückstand aufs rettende Ufer verträgst du als Mannschaft, als von der Psychologie her? Ne? Am 3. Mai geht's weiter. Ne?
Ja.
So, im Moment sieht so aus, dass wir 3 Punkte Rückstand auf Köln haben aber 3 Spiele weniger als Köln. Da sage ich einfach mal, das muss doch in jedem Kopf muss doch drin sein, das schaffen wir irgendwie. Das kann gar nicht zu schaffen sein. Ne? So, Bielefeld ist 4 Punkte vorne mit 2 Spielen weniger, ist auch machbar. Bremen ist 3 Spiele vorne und hat 4 Punkte Vorsprung. Das sind alles Dinge, da würde ich sagen, im Moment ist von der Psychologie das noch kein Problem. Ne? Wenn du aber dann jetzt noch irgendwo weiter abgehängt werden würdest, dann kann ich mir vorstellen, dass es ein Problem ist. Wenn du bloß noch, wenn du dann selber wieder einsteigst und ich glaube im Moment, so kurios es klingt, am Anfang haben wir uns da große Sorgen gemacht. Ich glaube eher, dass es sogar ein Vorteil sein kann, dass du die Aufholjägermannschaft bist, wenn die Distanz zum rettenden Ufer nicht so groß ist.
Jetzt muss man aufholen. Das Wort Aufholjäger, das hatten wir schon mal benutzt in einem Jahr. Das hat nicht funktioniert, aber ich muss zugeben, es war fast ein bisschen eine rhetorische Frage von mir. Ich hatte dir ja vorher auch schon gesagt, dass ich glaube, dass im Abstiegskampf für mich das wichtigste Körperteil der Kopf ist, weil das letztendlich entscheidend ist. Also ich denke, dass die Mainzer uns vorgelebt haben, wie man sich da quasi aus dem Sumpf rausziehen kann, was die für eine Rückrunde gespielt haben. Das ist wirklich beeindruckend. Ich wünschte, Hertha hätte das so gemacht. Und man kann erst mal sehen, wie Leute reagieren unter Druck oder wie unterschiedlich sie unter Druck reagieren. Der eine, der kriegt Angst, der will den Ball nicht mehr spielen, der will den Ball nicht mehr haben, weil er Angst hat, Fehler zu machen oder in Rückstand zu gehen. Und die anderen, die sagen einfach, ich wehr mich jetzt. Ich werde zum Jäger, ich hole das von hinten auf. Aber das ist alles Kopf für mich. Wenn du das kannst, dann kannst du rennen, dann kommt der, dann erkämpfst du dir den Ball. Und dann funktioniert sowas. Was mir so Sorge macht, wenn ich Hertha in den letzten Spielen sehe, das genau das, was du eben erwähnt hast, jemand, der irgendwie das Ganze führt, jemand, der ja da mit Rückgrat steht, nicht dieses wankelmütig sein, dieses unberechenbar sein. Wenn ich sehe, wie man gegen Gladbach gespielt hat, wo man alle Möglichkeiten hat, das Momentum für einen spricht und man lässt sich irgendwie fallen und plötzlich geht nichts mehr. Das macht mir bisschen Angst, weil ich nicht weiß, wie kommen die Spieler zurück? Ja, jetzt, das war offene Frage, was sollst du jetzt sagen?
Nee, lass es uns nochmal definieren, weil wir haben morgen noch Bielefeld gegen Gladbach. Mhm. Ne? Dann haben die anderen ihre Spieltage jetzt mal durch. Also Bielefeld gegen Gladbach ist für mich wieder so ein Spiel, wo du einfach mit Anteil nehmen musst. Gladbach steckt in einer extrem komplizierten Situation, kann auch eigentlich nichts mehr gewinnen, spielt aber zu Hause gegen Bielefeld. Zu Hause zählt in Corona-Zeiten einen feuchten Wisch. So, ich hoffe einfach mal, dass Gladbach morgen eine profimäßige Leistung abliefert und Bielefeld besiegt. So, dann haben wir am 3., dann geht die Bundesliga ja in eine kurze Pause, oder das nächste Spiel ist dann Mainz gegen Hertha. Ein wichtigeres Duell kannst du dir eigentlich gar nicht aussuchen. Ne? Mainz ist mit einem Superlauf 27 Punkte in der Rückrunde. Die haben in dieser noch nicht zu Ende gespielten fucking Rückrunde haben die mehr Punkte geholt als wir bisher in der ganzen Saison. Das ist magisch. Also das ist ja der Wahnsinn. Ne? So, dann spielst du, die sind aber mit dem heutigen Sieg in Bayern, sind die durch, meiner Meinung nach. Du wirst mit 34 Punkten nicht absteigen. So, jetzt ist die Frage, gönnen die sich so ein bisschen Lüdel, 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 Drüdel gegen Hertha BSC oder sagen die, wir brauchen noch 3 Punkte, um auch mathematisch 100%ig sicher zu sein? Wenn du in Mainz gewinnst, dreht sich der Schwung, dreht sich die ganze Situation schon ganz entscheidend wieder zu blau-weiß. Ne? Dann bist du, vorausgesetzt Gladbach zieht morgen nicht so eine Versagernummer ab, dann bist du an Köln und Bielefeld schon wieder dran, beziehungsweise so gut wie vorbei. Und Platz 15 sind wir uns jetzt einfach mal einig, geben uns die Hand drauf, klatschen mal ab, nehmen wir uns in den Arm, küssen wir uns, Platz 15 mit einem Tor Vorsprung. Nehme ich.
Ja,
alles andere ist mir wurscht.
So, um Schönheit geht's da echt nicht mehr, falls du das noch meinst.
0,0.
Nee, das ist mir sowas von egal. Da bin ich inzwischen völlig schmerzlos geworden. Wobei ich sehr gespannt bin, wir haben jetzt zwar über Mainz gesprochen, aber man muss ja sagen, die größten Probleme kriegt ja zunehmend Bremen. Eigentlich haben die sich jetzt abgelöst. Das ist ja, sind ja die nächsten, wo man gucken muss, dass wir vielleicht auch noch Bremen kriegen, vor allem. Denn bei denen läuft's ja auch nicht gut.
Ja, aber Das ist doch dann wieder etwas, wo du sagst, das ist doch das Geile am Fußball. Niemand hätte erwartet, dass Mainz da so eine Raketennummer, also wir hätten erhofft, dass unsere Hertha so eine Raketennummer macht und sich dort rauszieht.
Ja.
Und jetzt dort steht mit 34 Punkten und sagt, hey, komm, war nicht gut die Saison, aber wir können ohne große Probleme jetzt mal schauen, wie stellen wir uns für die nächste Saison auf. Das erhoffst du dir als Fan. Und dann weißt du doch aber auch immer, in diesen letzten 7, 8 Spielen, in diesen letzten 5, 6 Spielen wird eine Mannschaft traditionell noch komplett verkacken. Und dann kannst du nur die Finger gekreuzt halten, dass es nicht dein Verein ist. Und im Moment ist es, was 7-mal in Folge verloren hat, Werder?
Ja.
Das kannst du eigentlich überhaupt nicht. Das geht eigentlich gar nicht, außer du bist Gelsenkirchen. Und dann...
Kleine Spitze?
Nein.
Wir sollten nicht mit Stein schmeißen, wenn wir im Glashaus sitzen. Wir müssen selber aufpassen.
Danke, dass du diesen Ordnungsruf muss ich mir wirklich zu Herzen nehmen. Wir sind noch mittendrin im Glashaus. No? Und die Bälle fliegen nicht immer dorthin, wo sie hinfliegen sollen. Also ist dieses Glashaus nach wie vor extrem gefährdet. Hm. Also Entschuldigung, nein, Entschuldigung nach Gelsenkirchen. Nein, es war nicht so gemeint.
Passt schon. Eine Frage hatte ich mir noch notiert, so sinngemäß, was der Abstieg für Hertha bedeuten würde. Du hast es nämlich eben eigentlich schon angesprochen, beziehungsweise was es nicht bedeuten würde, nämlich wir haben wahrscheinlich kein finanzielles Problem. Da müssten wir jetzt uns keine Gedanken machen, aber ich glaube, es gibt ja noch andere Aspekte. Kaderplanung und demnächst kommt der Freddy Bobic und der überlegt, in welcher Liga spiele ich eigentlich und mit wem. Und wie viel Zeit habe ich eigentlich noch, das zu planen und ab wann kann ich planen? Das ist nicht schön. Jetzt, ich antworte fast für dich, aber das ist ein Nachteil. Fällt dir noch mehr ein?
Das, natürlich ist es ein Nachteil und sind wir wieder bei der aktuellen Situation. Was du brauchst momentan, ist eine Wagenburg-Mentalität, was irgendwie ja komplett irre ist vom Storytelling her, ist, dass die Problematik dieser Saison, da gab es sowas wie Ach Hertha, mit dem Corona-Ausbruch im Trainerkreis und in der Mannschaft, dass es am selben Tag war, als die Vertragsunterzeichnung mit Freddy Bobic verkündet war. Jetzt kannst du, wenn du das Ganze lyrisch sehen willst oder als Dichter oder Storyteller sehen willst, kannst du diese Geschichte ja dann, da kannst du ja was rein interpretieren, dass es also gerade als er, die Tinte war vermutlich noch nicht trocken auf dem Vertrag, war Freddy klar, wie brutal die Herausforderung sein wird, seiner Aufgabe hier. Weil normalerweise, glaube ich, ist Freddy Bobic schon mit dem Anspruch gekommen, hier einen Erstligaverein, also einen Verein, der in der ersten Liga spielt, zu übernehmen. Ne? Nun habe ich Freddy in den 2 Jahren damals erlebt und auch sonst bei der Nationalmannschaft öfter mal erlebt. Und ich muss einfach sagen, dass ich unheimlich große Stücke auf ihn halte. Das ist nach meiner Einschätzung, so wie ich ihn kennengelernt habe, ein Arbeitstier mit einem sehr gut funktionierenden Bullshit-Detektor. Das heißt, der wird auch noch einiges verändern bei Hertha BSC. Also der wird Prozesse und Dinge, die ihm nicht gefallen, egal wie schillernd sie vielleicht sind, egal wie versucht wird, sie als positiv hinzustellen, wird er durchleuchten und überprüfen. Und seine Aufbauarbeit oder sein Track Record als Manager spricht ja für sich, dass er eigentlich in jeder Station was gelernt hat und in jeder Station eigentlich besser geworden ist. Und das, was er mit Frankfurt gemacht hat, wir müssen uns bloß überlegen, wo Frankfurt stand, bevor Freddy Bobic kam. Da gab es kaum eine Mannschaft, ein Verein, der einen schlechteren Ruf auch aufgrund seiner Fans hatte, ne? Und ich habe Freddy Bobic damals auch so erlebt, dass er auch dann, wenn es mal nicht gut läuft, sein Ego in Zaum halten kann und wirklich für den Verein arbeitet. Weil die Zeit damals, als Freddy da war, dieses Jahr dann mit Hub Stevens, das war nicht einfach. Das war höchst kompliziert mit Dieter Hoeneß und Hub Stevens und dem berühmten vereinbarten Ultimatum oder der ultimativen Vereinbarung oder wie auch immer. Und ich weiß, dass Freddy die Faust in der Tasche hat, nicht den Mund aufgemacht hat, sondern alles getan hat, damit Hertha BSC damals überlebt hat. Und nicht damals, das war auch ein Jahr, in dem man hätte absteigen können. Ne? Ich glaube, es war das zweite Jahr, als Freddy da war. Ne? Also ich halte von Freddy Bobic eine ganze Menge. Und ich wünsche ihm, dass er in der Bundesliga starten darf mit Hertha BSC. Und ich glaube, dass er momentan, was halt so jetzt seine Noch-Tätigkeit in Frankfurt hergibt, dass er schon an Plan A und Plan B irgendwie wie arbeiten wird. Ne?
Wobei ich glaube, er hat mit Carsten Schmidt dann mit Sicherheit einen Mitstreiter, der wahrscheinlich so ähnlich denkt wie er. Und dem auch Erfolg ohne Rücksicht auf Namen und Posten, glaube ich, auch wichtiger ist. Also der ist, glaube ich, auch jemand, der sowas durchsetzt.
Gut, du musst zu Carsten Schmidt sagen, dass er seit er das Amt, ich habe das mal mit Marvin Plattenhardt ganz am Anfang erlebt. Manchmal empfängt dich Berlin mit einem Tritt in die Magengrube. Als Marvin damals kam, war er eigentlich gesetzt in der Abwehr und dann hat Jos Luhukay doch Vandenberg spielen lassen im ersten Spiel. Und dann hat Marvin einen schweren Unfall gehabt, einen Autounfall, wo er da saß auf dem Beifahrersitz, da ist sein Auto geteabont worden, ist erstmal wochenlang ausgefallen und hat irgendwie überhaupt nicht keinen Fuß auf den Boden gebracht und war auch wirklich auch emotional am Boden. Und damals gab es halt dann Leute, die ihm immer wieder gesagt haben, hör zu Marvin, Berlin kann manchmal echt brutal sein. Aber wenn du es in Berlin schaffst, dann belohnt dich Berlin halt auch wie kaum eine andere Stadt in Deutschland und vielleicht wie kaum eine andere Stadt in der Welt. Ne? Carsten Schmidt ist ja auch nicht besonders mit großer Fortune empfangen worden bei Hertha BSC. Ne? Er musste dann ziemlich schnell die Entscheidung Bruno Labbadia und Michael Preetz treffen. Macht nach außen hin ein hervorragendes Bild ab, hat auch da sicher in der Außendarstellung einiges bewegt. Ich hoffe, er stellt sich auch die Frage, warum war das früher nicht so? Also warum wird an gewissen Punkten erst gearbeitet, seitdem ich da bin? Was sind das für Leute, die vorher auch die Verantwortung hatten, um es mal so zu sagen? Aber das macht meine bescheidene Meinung, dass das richtig, richtig gut funktioniert. Ne? Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es da immer noch Werner Gegenbauer gibt, der dann halt auch die Seele des Vereins ist und der ja auch alles tun wird, damit es diesem Verein gut geht. Und mit der Aufstellung Ingo Schiller noch zu erwähnen, der meiner Meinung nach ein fantastisches Gespür jetzt auch in den letzten Monaten bewiesen hat, was Fan-Dinge angeht, der selber Videos macht, wo er dann sozusagen Fan-Projekte unterstützt. Das gab's ja auch ganz lange Zeit nicht, ne? Da ist einer, der wirklich zeigt, dass er mit Ingo Schiller, der auch zeigt, dass er verstanden hat, was in den letzten vielleicht anderthalb Jahren, als es so richtig schmutzig lief, was bei uns Fans, sorry, dass ich jetzt uns sage, ich sag's uns nur, weil ich so stolz bin, auf das, was in Berlin passiert ist mit allen Aktionen, ob es nun Hertha-Kneipe, blau-weißes Stadion, 1892 hilft oder was auch immer. Ich bin so stolz, dass ich platzen könnte. No? Ich kann da nur aus der Ferne nur klatschen und vielleicht mal irgendwo was unterstützen oder sowas, aber ich kann leider kein Teil davon sein. Aber das, was ich da in den letzten anderthalb Jahren oder zwei Jahren vielleicht entwickelt hat, konterkariert ja die Situation der Mannschaft. No? Also wir sind In meiner Welt sind wir als Hertha unheimlich stark geworden in den letzten zwei Jahren. Unsere Mannschaft leider nicht. Aber wir als Herthaner sind stark geworden. Und wenn die handelnden Personen, Carsten Schmidt, Werner Gegenbauer, Freddy Bobic, Ingo Schiller, die ich so als die, das ist für mich die Führungscrew, wenn die das aufnehmen, wenn die es verstehen, wenn sie vielleicht jetzt mit der Mannschaft zusammen die Leistung, also diese Minimalleistung erbringen, nicht abzusteigen. Vielleicht kann sich daraus ja was entwickeln. Ich will jetzt Träume nicht komplett aufgeben.
Ich muss sagen, ich fühle mich bei dem perfekten Moment aufgehoben. Wir haben ja im Sommer über Michael Preetz lange gesprochen und ich denke, wir waren sehr ausgewogen und fair. Ich muss allerdings auch sagen, im Nachhinein, wenn ich sehe, wie Hertha sich über die beiden präsentiert, über die Art und Weise, wie die kommunizieren, wie die in der Öffentlichkeit auftreten, wie die auch mit Fans reden, da merke ich schon, ich bin schon da auf einem anderen Level. Das gefällt mir sehr gut. Und im Nachhinein denke ich schon manchmal, ich hätte es vielleicht doch lieber früher gehabt und habe es gar nicht gemerkt.
Gebe ich dir hundertprozentig recht. Die Frage ist, warum ist es früher nicht passiert? Ist es mit Absicht früher nicht passiert? Ist es, wir haben wirklich andere Probleme. Das Schöne ist, dass es, sag ich mal, top-down, dass Carsten Schmidt halt da ein Kommunikator ist. Da sage ich nochmal, Michael Preetz hatte das vom Herzen und von der Intention und von so, wie ich ihn kenne, hat er es allemal drauf gehabt, allemal und in vielen Bereichen auch lange so rüberbringen können. Warum am Schluss nicht mehr, ist eine Frage, die wird er vielleicht selber in zwei, drei Jahren mal beantworten, wenn Zeit ist, dass er die ganze Hertha-Zeit Revue passieren lässt und sich mal überlegt, wann was passiert ist und warum es dann eben einfach nicht mehr weitergehen konnte.
Ich bin sehr gespannt auf die Zeit, wenn Michael Preetz sich dazu mal äußern wird. Aber ich glaube, der wird jetzt erstmal eins machen Urlaub und Abspann von der langen Zeit, die er bei Hertha BSC nonstop gearbeitet hat. Ich gönne ihm aber auch die Ruhe. Aber ich gönne uns jetzt vor allem auch erstmal eins, den Klassenerhalt.
Auf jeden Fall. Beste Sache. Und das muss am 3. Mai, also ich sehe ja, wie gesagt, 3., 6., 9., 12., 15. Ist ja diesmal jetzt ganz einfach zu ich sehe dann erst das Problem, wenn wir so eine lange Pause haben, wie sollen wir das gegen Hoffenheim noch hinbekommen, wenn wir uns dann so richtig auf einen Sieg alle drei Spiele eingegroovt haben. Ne?
Ja, wobei ich finde, das haben wir jetzt vorher nicht erwähnt, vielleicht ist diese Taktung manchmal gar nicht so blöd. Ehe du dann anfängst, als Spieler zu denken, einfach hintereinander weg, das eine Spiel, schon das nächste im Kopf, ein bisschen ausruhen, vielleicht ist das gar nicht so doof.
Also dazu zwei, ich glaube, den zweiten habe ich jetzt gerade vergessen, eigentlich wollte ich zwei Sprüche dazu machen. Roland Eitel, der mal ein sehr, sehr guter Journalist war und dann später beste Freund von Jürgen Klinsmann und lange Zeit sein Manager und ist jetzt auch so in Richtung Ruhestand, ist auch Basketballfan und hat so einen wunderschönen Satz gesagt, ein Spiel alle drei Tage für Hertha BSC bis zum Saisonende, im Basketball nennt man das Erholungsphase.
Ja.
Nein, ich glaube wirklich, das Wort ist Wagenburg. Kriegst du diese Mentalität in dieser Situation, wo ja alle irgendwie sagen, hey, ihr schafft es nicht, hey, ihr Schicksal spielt euch so übel mit, hey, ihr könnt ja bloß, wenn ich es jetzt richtig nachgerechnet habe, ist am 30. die Quarantäne vorbei. Das heißt, wenn sie am 30. trainieren dürfen, von dem ich noch gar nicht überzeugt bin, vielleicht dürfen sie erst am 1. Mai wieder das erste Mannschaftstraining haben, aber vermutlich am 30. hast du 30., 1. und 2. Das heißt, du hast drei Tage Zeit, als Mannschaft zu trainieren und spielst dann dieses extrem wichtige Spiel gegen Mainz. Das geht nur mit einer Mentalität so, jetzt hauen wir da alles rein, jetzt zeigen wir es euch aber, wir lassen uns von sowas nicht aus der Bahn werfen. Ne? Also das geht nur, wenn du wirklich jetzt mit so einem Braveheart-Gefühl, mit so einem absoluten Gefühl, dass jetzt erst recht, und ich bin mal gespannt, ob das die Mannschaft drauf hat, ob es da auch sich dann wieder was entwickeln wird, dass es vielleicht ein paar in dieser Phase auch ein paar Anführer geben wird, die Mannschaft eigentlich mitreißen, weil Typen hätten wir ja wie Toussaint oder wen eigentlich noch? Nein.
Jetzt haben wir uns aber in die Sackgasse geredet.
Nein, es war ja fast eine Pointe. Ich sehe auch Darida, wenn er in guter Form ist, ist einer, der so ein Spiel prägen kann. Du hast hinten, Boyata ist halt einfach, der wird nicht mehr zurückkommen, leider. Aber hat ja auch eine gewisse Präsenz. Ne? Lassen wir es dabei, dass Wagenburg, das Wort oder dieser Rallying Cry sein muss, dieser Schlachtruf sein muss. Wir zeigen es jetzt einfach allen, wenn du nicht zu weit abgeschlagen bist und das hängt halt von Bielefeld jetzt an und es hängt von unserem solitären Spiel gegen Mainz hängt's ab. Wenn du danach auf die Tabelle schaust und sagst, ja, hey, komm, das schaffen wir jetzt noch, dann glaube ich, dass es Hertha auch schaffen wird.
Du hast gerade das Schlusswort gesprochen.
Schlusswort ist noch was anderes, Andi, aber das kannst du dann gerne wegschneiden. Ne?
Nö, ich fand's so gut.
Ich find noch was ganz Wichtiges, was jetzt so in den letzten Tagen wieder hochgekocht ist. Ne? Wir leben in einer Gesellschaft, die momentan extrem unter Druck ist und wo viele Sachen geäußert werden, die ich persönlich auch nicht verstehen kann und nicht nachvollziehen kann. Und auch wenn man so bei Hertha unterwegs ist, gibt es halt eine ganze Reihe von Schwurblern und von Leuten, wo ich sage, das sind echte Covidioten, die wirklich ganz, ganz wenig kapiert haben, nach meiner Meinung nach, was besser passiert ist. Wenn mit Rune Jahrstein und mit Marvin Plattenhardt ganz offensichtlich zwei Covid-Verläufe, die nicht normal sind, die eher zu den schweren Verläufen zählt. Ne? Ich hoffe, das ist für mich sowas ganz Wichtiges, dass so ein feiner Mensch wie Rune Jahrstein vollständig wieder gesund wird. Rune und seine Familie und Rune seine Art Rune, seine Emotionalität und seine Empathie sind etwas, was mich in der Zeit, wo ich ganz nah an der Mannschaft dran war, extrem beeindruckt hat. Ein toller, wunderbarer, feiner Mensch. Und den hat es jetzt so niedergestreckt, dass er sogar im Krankenhaus war in Behandlung. Bei Marvin hoffe ich, dass der Verlauf nicht ganz so schlimm ist. Aber vielleicht können sich alle mal drüber Gedanken machen. Wenn wir diesen Verein lieben, es hat zwei unserer in Anführungsstrichen Helden schon sehr, sehr schwer erwischt. Vielleicht kann man mal ein bisschen drüber nachdenken, dass wir jetzt noch die Kraft haben, alle mitzuhelfen, dass wir diese Scheißpandemie unter Kontrolle bekommen, dass wir weniger meckern, weniger Ego haben, weniger die Maßnahmen kritisieren, auch wenn niemand mit allem einverstanden sein kann, aber dass wir einfach mal die Tragweite von Covid-19 kapieren, weil wir sie an Leuten vorgeführt bekommen, leider an Leuten vorgeführt bekommen, die ja austrainierte Athleten sind und die überhaupt nicht in irgendeiner Risikogruppe auftauchen. Und ich verstehe dann immer nicht, wenn ich in Chats und in Foren und dort, wo man Herr Thaner in der Timeline trifft, wenn dann immer wieder solche komplett unverbesserlichen, komplett unbelehrbaren dabei sind. Macht die Augen auf, geht wenigstens mit mir zusammen einen Moment in diese Ruhephase und sagt, hoffentlich kommt jemand wie Rune da sauber durch. Wir wissen natürlich nicht, wie es ihm wirklich geht. Und ich hoffe einfach, dass wir dann irgendwann mal ihn mal wieder feiern können, dass er wieder volle Leistungen liefern kann. Ich weiß nicht, ob er überhaupt plant, weiter zu spielen. Das war ja immer eine Vertragsverlängerung, hing ja immer irgendwo in der Luft, aber er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich hoffe bloß, dass so jemand, der mich als Torhüter und Athlet unheimlich beeindruckt hat, aber der mich halt noch genauso als Mensch beeindruckt hat, dass der da wieder komplett, dass Rune wieder komplett gesund wird. Das ist für mich fast genauso wichtig wie das, was im Sport passiert. Und nein, es ist genauso wichtig. Es ist ganz genauso wichtig.
Also keine Angst, der Klassenerhalt ist mir wichtig, aber letztendlich das Wichtigste unterm Strich ist für mich auch, dass die betroffen sind und die Familien von denen, das geht ja noch ein bisschen weiter,
richtig,
dass sie wieder gesund werden und dass sie wieder so fit und gesund werden, wie sie es vorher waren. Und das können wir jetzt aber tatsächlich als Schlusswort nehmen.
Alles gut. Ciao.
So, das waren jetzt, glaube ich, auch satte 36 Minuten dann geworden. Ja, irgendwie hatte es sich so ergeben. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, wir brauchen ja jetzt nicht alles wiederholen, was ich da mit dem Andreas Lorenz besprochen hatte. Seid ihr denn in etwa dabei? Ich glaube, ein Kern des Gesprächs war ja eigentlich, alles, was bei Hertha jetzt noch passiert, ist Psychologie, Motivation, sich zu wehren. Die Frage ist, wie glaubt ihr denn? Was gibt euch Mut, dass Hertha das kann und was macht euch Angst?
Also ich fange mal an. Ich würde gerne, wie gesagt, auf beide Fragen, Mut und Angst, weil ich glaube, beides ist dabei, wir wissen es nicht. Was mir Mut macht, also erstmal Thema Psychologie teile ich sofort. Ich meine, dass die Jungs Fußball spielen können, die haben die Taktik drauf, die haben einen Trainerstab, der ihnen das entsprechend alles beibiegen wird vor jedem Spiel. Das ist ja gar nicht die Frage. Die Frage ist wirklich, mit welcher Einstellung sie rangehen können und ob sie umkippen, wenn irgendwas passiert in den Spielen. Das war ja auch immer so das Muster in der Vergangenheit. Die Chance, die ich sehe, ist die, es sind jetzt diese 6 Spiele in dieser verdammt kurzen Zeit. Die Jungs werden keine Chance haben, durchzuatmen. Ja, das heißt aber auch, sie können eigentlich kaum auf blöde Gedanken kommen. Also sich da noch im Negativen reinzusteigern. Das ist so mein Hoffnungspfad an der Stelle. Nach dem Motto, das ist jetzt so eine Anspannungssituation, da müssen die einfach durch. Und möglicherweise kommen die in so einen Flow rein und 3 Siege würden ja reichen wahrscheinlich. 3 Siege, 2 Unentschieden oder so. Das würde ja vermutlich aufgehen. Das ist der Hoffnungswert. Auf der anderen Seite, lass das erste Spiel Mist laufen, wo ich so ein bisschen so ein Bauchgefühl habe, dass es möglicherweise so sein könnte. Dann kommt natürlich sofort dieser Gedanke, oh Gott, jetzt haben wir nur noch 5 Spiele, wir müssen das irgendwie retten, wir stehen auf dem Abstiegsplatz, weil das gibt die Tabelle ja her, da stehen wir ja nur inzwischen schon. Und das ist halt die negative Komponente, weil damit können die meisten Spieler nicht umgehen, glaube ich, weil sie eigentlich für was anderes angetreten sind und rein von ihrer individuellen Klasse und der individuellen Klasse des Kaders da auch überhaupt nicht hingehören. Das kann natürlich extrem hemmend sein. Das sind ja, wie gesagt, diese berühmten, die Gras fressen, ja, und die Blutgrätschen rausholen, so diese ganzen alten Fußballsprüche, was du halt brauchst im Abspielkampf. Das hat die Mannschaft nicht. Sie versucht es elegant zu lösen, sie versucht es immer spielerisch zu lösen. Und da kann man sich natürlich auch totlaufen. Das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich sehe. Aber wie gesagt, alles nur Psychologie, weil rein fußballerisch können sie alles. Von Gras fressen bis brillieren.
Ja, ich schließe mal an. Ich fand die Fragestellung gut, Bremchen, nämlich zu fragen, was macht Hoffnung, was macht Angst. Ich fange mal mit der Angst an und würde mich da kurz fassen. Ich glaube, wir gehen ins Detail nachher nochmal später. Angst macht mir die Mannschaft, die bisher nicht nachgewiesen hat, dass sie psychisch stabil ist, die seit anderthalb Saisons, seit zwei Jahren, sagen wir mal, nicht gezeigt hat, dass sie 90 Minuten konzentriert spielen kann, sondern maximal zu einer Halbzeit und manchmal auch nur phasenweise sich zu einer Leistung aufraffen kann, die insgesamt aus meiner Sicht nicht unerhebliche charakterliche Defizite als Mannschaft hat, sehr viele Menschen dabei, die eher phlegmatisch veranlagt sind, die vielleicht auch ein bisschen faul sind. Ja, deswegen, da bin ich sehr, sehr, sehr pessimistisch, was die Mannschaft angeht und lasse mich aber gerne positiv überraschen. Was macht allerdings Mut? Das habe ich mal vor ein paar Wochen gesagt, außerhalb dieses Podcasts, warum ich denke, dass Hertha eine gute Chance hat, die Klasse zu halten, ist tatsächlich Paul Dardai. Nicht, weil ich ihn für den größten Trainerfuchs aller Zeiten halte, sondern weil er gezeigt hat in seiner Ägide, dass er die Spiele, die er gewinnen muss, die Muss-Spiele, die er auch selbst so bezeichnet, dass er die gewinnt und die Mannschaft dazu bringt, diese Spiele zu gewinnen. Das hat er in seiner Zeit geschafft, hat uns immer sehr fern vom Abstieg gehalten. Er hat dann nicht geschafft, die Spiele zu gewinnen, die uns näher an höhere Ziele gebracht haben, deswegen musste er auch gehen. Aber er hat die Spiele gewonnen, die es davor vor dem Abstieg bewahrt haben, vom Absturz, und das traue ich ihm durchaus auch dieses Mal zu, aber ich bin wirklich hin und her gerissen. Das von mir.
Ich würde mal so als Beispiel für Hoffnung und Sorge in einem das Gladbach-Spiel nehmen, wo einerseits ein Team spielt, was Gladbach hätte schlagen können, was zwischenzeitlich wieder sichere Sieger aussah und wo man dann merkt, irgendjemand fehlt im Team, der das Heft in die Hand nimmt. Wo dann plötzlich so ein Spiel entgleitet, wo man sich dann im Nachhinein fragt, warum eigentlich? Ihr seid gerade spielt in Überzahl, ihr seid in Führung. Das Ding könnt ihr jetzt eigentlich nach Hause schaukeln. Wo ich dann den Eindruck habe, entweder siegt die Angst oder die Zurückhaltung, beziehungsweise in Kombination damit, dass dann jemand fehlt, der da nochmal führt, der die Mannschaft antreibt oder dann einfach hilft auf dem Platz. Das macht mich immer so unsicher. Also für mich ist das, was da in Mainz kommt, echt ja eine Wundertüte, was für eine Hertha-Mannschaft wir da erleben. Was ich mich so ein bisschen frage, ich habe ja eben den Hashtag jetzt erst recht Hertha erwähnt, ob sowas auch ein bisschen zusammenschweißt. Wenn man das Gefühl hat, es verschwört sich gerade alles, dass ein Team dann denkt, okay, wir rücken jetzt zusammen, alle schreiben uns ab und jetzt dieses Jetzt-erst-recht-Mentalität, sowas kann man auch bekommen, sowas kann manchmal auch helfen. Wenn du so mit dem Rücken zur Wand bist, wenn du dich dann wehren willst. Also ich weiß natürlich nicht, ob sowas nachher eintritt oder ob das jetzt einfach nur eine persönliche Hoffnung von mir ist, aber für völlig unrealistisch halte ich es auch nicht, dass das ein Faktor sein kann.
Also es kann passieren, das ist das, was ich vorhin meinte mit, wenn sie vielleicht gar nicht ins Denken groß kommen, sondern jetzt einfach spielen müssen, ein Spiel nach dem anderen, dann kann so ein Flow tatsächlich entstehen, wie du ihn gerade skizziert hast, Andreas, aber kann, muss nicht. Was mir gerade noch aufgefallen ist, du hast es im Prinzip indirekt mit angesprochen, so dieser Ruf nach dem Leitwolf, ne? Also einer, der auf dem Platz dann durch Körpersprache, durch Ansprache, durch was auch immer, deutlich macht, so Jungs, so jetzt geht's nicht weiter, wir können jetzt nicht unser Programm runterspielen, wir müssen jetzt was machen. So, ja? Und der dann auch einfach mal, weiß ich, da gibt's ja verschiedenste Möglichkeiten, entweder doch mal irgendwo im Mittelkreis eine eingesprungene Grätsche ansetzt, um ein Zeichen zu setzen oder was auch immer da schon an Sachen in der Vergangenheit passiert ist. So ein Spieler fehlt, dafür war zum Beispiel ein Semih Khedira da, also nicht für die eingesprungene Grätsche vielleicht, aber so generell. Und ich glaube, das fehlt so ein bisschen. Und das hat mir so ein bisschen, gerade ich war eher so halb positiv gestimmt. Der Satz von Robert hat mir zu denken gegeben, indem er so ein bisschen gesagt hat, diese Lustlosigkeit, die sich da manchmal so spürbar ist bei einigen oder dieses, ja, wird schon irgendwie, also bei den Spielern, das ist natürlich ein echtes Manko, was Hertha mit sich rumschleppt.
Aber ist das wirklich Lustlosigkeit oder ist das Unsicherheit?
Das weiß ich nicht.
Unsicherheit auch und Phlegma, da kommt einfach vieles zusammen. Das ist jetzt schwer zu spekulieren. Also du hattest ja eingangs gesagt, die Psychologie spielt hier eine Riesenrolle. Ich glaube generell bei dem Sport, das ist ein Grund, warum ich den ja auch sehr spannend finde, aber ich glaube, es ist unbestreitbar, dass in der Zusammenstellung dieser Mannschaft, wie wir sie aktuell vorfinden, nicht in dem Maße auf charakterliche Eignungen, zu menschliches Zusammenpassen, spielerisches Zusammenpassen geachtet wurde, wie es erforderlich gewesen wäre. Wenn ich mir Mannschaften ansehe, die über Schnitt performen, sage ich mal, besser als ihre eigentliche Spielermaterial, was ich da erlebe, ist, dass da häufig eine Mannschaft auf dem Platz steht, wo es praktisch keine Personen gibt, die ausfallen im Sinne von Einsatz. Ja, wenn ich mir Union-Spiele ansehe oder auch die Frankfurter Eintracht, die dieses Level jetzt schon sehr, sehr lange aufrechterhalten, dass du da kaum Spieler hast, die nicht 90 Minuten Vollgas geben, sondern der Regelfall ist, es geben alle 11 Spieler oder zumindest alle 10 Feldspieler 90 Minuten lang absolute Vollgas. Und dieses Gefühl habe ich bei Hertha schon seit Jahren nicht mehr. Wir können von Glück reden, wenn wir 7-8 Spieler auf dem Feld haben, die Vollgas geben, dann reicht es dank der Qualität dann doch ab und zu mal für Punkte. Aber dass ich mal ein Spiel gesehen habe, wo ich wirklich sagte, heute haben aber wirklich alle alles gegeben, ich weiß nicht, ich kann mich gar nicht erinnern. Also seit ganz, ganz langer Zeit. Und da trage ich auch schwer dran, was meine Sympathie für diese Mannschaft als Team, nicht für den Verein, aber was für diese Mannschaft als Team angeht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich würde das in einigen Spielen gelten lassen. Ich finde das, also in den letzten Spielen, auch unter Dardai, ist mir das Urteil zu hart. Ich hatte genug Spiele gehabt, wo ich den Eindruck habe, sie wollten es, sie haben es versucht, sie hatten die Möglichkeit, aber irgendwie hat es am Ende nicht geklappt. Also wenn ich jetzt gegen das Spiel gegen Gladbach denke, da würde ich sagen, von mir aus unglücklich, dumme Fehler, mal nicht aufgepasst. Aber ich hatte nie den Eindruck, dass es wirklich jetzt am Einsatz scheitert. Also das, mir persönlich wäre es zu hart, aber es stimmt, es gibt andere Mannschaften im Moment in der Bundesliga, die eher ein Synonym dafür sind, wenigstens so diese Basistugenden immer parat zu haben. Hertha ist da sicherlich nicht erste Wahl, aber ich würde zumindest in den letzten Spielen jetzt nicht sagen, dass man daran scheitert. Dann würde ich sagen, weil alles, was wir jetzt noch weiter darüber spekulieren, wir kommen irgendwann doch sehr in die Kaffeesatzleserei, dass wir an der Stelle einfach mal einen Punkt machen und uns überlegen, wie es mit Hertha eigentlich weitergehen kann. Vor allem auch mit der Kaderplanung, falls es Hertha tatsächlich erwischen sollte, in die zweite Liga zu gehen und gegebenenfalls auch, wie es eigentlich weitergeht, falls Hertha den Klassenerhalt schafft. Denn so oder so, das Ganze, so wie es derzeit bei Hertha läuft, so wie der Kader zusammengestellt ist, wir werden mit Freddy Bobic einen neuen Manager haben, der jetzt erstmals die Kaderplanung für die neue Saison vornehmen wird. Wir wissen heute noch nicht genau, mit welchem Trainer er das tut. Das ist natürlich ganz wesentlich, wie die beiden dann die einzelnen Spieler einschätzen, was die für eine Taktik vorgeben, ob die neu ausrichten und welcher der Spieler auf dieser Basis dann eigentlich noch ins Team passt oder nicht. Also da, ich gebe zu, da sind wahnsinnig viel Fragezeichen dahinter, aber ich glaube, ein bisschen was kriegen wir raus. Ich habe jetzt tatsächlich mal alle Spieler aufgeschrieben, die wir im Kader haben. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Und ich würde einfach mal sagen, wir versuchen es mal, was wohl mit diesen Spielern bei Hertha BSC passieren wird, sowohl im Abstiegsfall als auch, wenn es mit der Hertha in der ersten Liga weitergeht, was wir ja nach wie vor hoffen. Keeper-Position, Alexander Schwolo. Eigentlich als neue Nummer 1 gekommen, hat sich bisher nicht durchgesetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der im Abstiegsfall bei Hertha BSC bleibt und sagt, zweite Liga mache ich mit. Was glaubt ihr? Habt ihr eine Meinung zu ihm?
Ja, du fragst ja, was seine Motivation angeht. Die ist schon schwer zu durchschauen. Er hat sicherlich einen gut dotierten Vertrag bekommen bei Hertha. Es ist jetzt nicht so, dass er sich extrem viel interessanter für andere Vereine gemacht hat durch die Leistungen in der Saison. Die waren jetzt nicht so angetan, als dass ich da riesiges Interesse an anderer Stelle vermuten würde. Deswegen wäre das für mich offen, ob er da von sich aus eine andere Herausforderung sucht. Das ist ein Faktor. Spannender wäre für mich die Frage, also bei einem Abstieg könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er bleibt, aber vielleicht mal, was ich spannender finde, ist die Frage, was ist, wenn Klärt da die Klasse hält, was wir uns wünschen, ob wir nochmal auf der Torhüter-Position aktiv werden oder nicht. Ja, das ist für mich tatsächlich offen. Und eine sehr spannende Frage, da kann ich das auch nicht einschätzen, das muss jemand einschätzen, der sich mit Torwartspiel auskennt, ob die Schwächen von Schwole, die ich in der letzten Folge erzählt habe, die ich wahrnehme, bei der Strafraumbeherrschung und beim Rauslaufen, Formfragen sind, psychologische Fragen, an denen man arbeiten kann, oder ob das echte Defizite sind in seinem Torwartspiel, die eben nicht so leicht auszuwetzen sind. Also das sind sicherlich spannende Fragen, mit denen sich Hertha jetzt beschäftigen wird.
Mhm. Boah, gleich immer so ein schwieriges Thema am Anfang. Also
ist es ja, auch.
Ist es auch, definitiv. Und das ist insofern schade, weil Hertha eigentlich nie ein Torhüter-Problem hatte, seit ich dem Verein folge oder fast nie eins hatte. Und das nicht nur wegen Gábor Kiray, aber grundsätzlich, ne, gab es, glaube ich, andere Vereine, die da mehr Probleme hatten. Ich glaube, beide Torhüter bringen nicht das, der eine nicht mehr und der andere nicht das, was man sich erhofft hat. Tendenz aber eher zweite Liga, glaube ich, wenn, würde dann Schwolo eher bleiben, weil in der zweiten Liga würde ich an seiner, also ich jetzt an seiner Stelle sagen, so verschafft mir bitte die Nummer 1 und dann spiele ich eine Zweitligasaison bei einem Club, der mit hoher Wahrscheinlichkeit dann wieder aufsteigen wird, das ist ja erstmal dann die Annahme, ja, spiele ich dann halt einfach durch und kann mich da auch profilieren. Das wäre eine Möglichkeit. Ich bin insofern, soll ja keine Kuschelrunde werden, aber ich bin bei Robert, das größere Problem haben wir tatsächlich, wenn wir zum Glück die Klasse halten werden, weil beide Torhüter sind momentan in der Form, in der sie sich präsentieren, nicht für die Ziele des Vereins, die eigentlich da sind, prädestiniert. Da gehört was ein anderer Torhüter hin
noch. Vielleicht ist ja hier nochmal einfach der Aspekt Vereinsbrille nochmal ein guter Aspekt. Wenn ich Hertha BSC Entscheider wäre oder dort entscheiden dürfte und wir steigen ab, dann würde ich sagen, ich möchte einen guten Kader haben, mit dem ich in der zweiten Liga super aufgestellt bin. Und da hätte ich jetzt bei Alexander Schwolo und auch bei Jahrstein nicht so die Bedenken. Mit denen kann ich eine super Zweitligasaison spielen. Ob sie dann den höheren Zielen der ersten Liga entsprechen, das wäre dann zu überlegen. Aber ja, ich denke, in die Richtung wird es gehen. Ich glaube, da sind wir in etwa auf einer Schiene. Soweit zu den Torhütern. Wir haben noch den Nils-Jonathan Körber, aber ich glaube, der wird jetzt wahrscheinlich nicht der wichtigste Aspekt in der Kaderplanung sein. Ich habe ihn erwähnt, aber ich würde es dabei auch ganz gern belassen. Ist das okay?
Na gut, wir haben ja vielleicht noch nicht so viel zu Rune gesagt. Mhm. Ich glaube, der hatte ja für sich das Ziel gesetzt, noch länger bei Hertha zu bleiben. Ich erinnere da irgendwie, dass er bis 40 spielen wolle. Auch gerne. Wie gesagt, er hat ja hier, sagen wir mal, besser gespielt die Saison als letzte Saison, die ja wirklich sehr schlecht von ihm war, aber halt immer wieder auch Aussetzer gehabt hat, hatten wir ja auch letzte Woche. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der noch bleibt in der zweiten Liga. In der ersten Liga hängt das sicherlich auch mit der Frage zusammen, wie schätzt man die Leistung insgesamt des Torwartteams ein und will man sich da nochmal verstärken? Falls man sich nochmal verstärken will auf der Torwartposition, wäre es naheliegend, Rune Jahrstein, ich glaube, dass ein Vertrag auch ausläuft, soweit ich das erinnere, sich vielleicht zu verabschieden. Das ist vielleicht noch so ein Gedanke.
Okay. Jordan Torunariga. Wenn es um Jordan Torunariga geht, habe ich aus Vereinssicht eine recht einfache Einstellung. Den will ich unbedingt im Verein behalten. Der kann in der Innenverteidigung in der Viererkette spielen, der kann in der Dreierkette, ist der hervorragend, der kann die langen Pässe spielen. Jordan Torunariga, mir tut der im Moment leid, dass er nicht spielt, der war lange verletzt. Der Dardai macht das im Moment hervorragend dahin, der hat also richtig Konkurrenz. Aus Vereinssicht, egal in welcher Liga, Jordan Torunariga muss bleiben. Das große Problem, was ich habe, ist, wie zufrieden ist eigentlich Jordan Torunariga bei Hertha BSC? Der möchte doch mehr Einsatzzeiten haben. Der möchte doch eigentlich nicht unbedingt in der zweiten Liga spielen. Der will sich in der ersten Liga durchsetzen. Ich hab immer so ein bisschen insgeheim die Angst, dass er Hertha BSC verlassen könnte, weil er zu wenig spielt.
Er hat es ja selber in der Hand, ja. Nein, das ist jetzt, das klingt jetzt hart.
Sag ich ihm
ja
das mal.
Jordan als letztes Jahr als meinen Spieler der Saison gewählt. Du erinnerst dich an unsere heiße Folge hier in Bonn absetzen von dem allgemeinen Trend zum Boyata hin. Hat aber damals auch schon gesagt, wenn er diese Leistung bestätigt, dann hat er eine rosige Zukunft, möglicherweise auch im Nationalteam. Ich glaube, wir sind uns einig, dass er, wie so viele Spieler bei uns, diese Leistung nicht bestätigen konnte, dass er immer noch als junger Spieler auch verzeihlich eine große Sprunghaftigkeit in der Leistung an den Tag legt. Ich dachte jetzt so frech, ja, dann kann er es ja noch beweisen. Ein paar Spieltage sind ja noch, dass er auch für was anderes sich anbieten kann. Aber jetzt ist halt die Situation, und das ist Profifußball, eingetreten, dass ein noch jüngerer Spieler für ihn eingetreten ist, der, ich glaube, da sind wir uns alle einig, uns wahnsinnig positiv überrascht hat und eine Bombenleistung bis jetzt hinlegt mit Marton Dardai, dann sitzt du halt auf der Bank. Ja? Und dann ist halt die Frage, was ihn reizt. Ja? Er ist Berliner, er ist Herthaner. Wenn er da Angebote hat in der Bundesliga und Hertha vielleicht auch Geld generiert im Falle eines Abstiegs, je nachdem, wie die Vertragskonstellation ist, kann ich mir vorstellen, dass er geht. Könnte mir auch gut vorstellen, dass er bleibt, aber das Wohl und Wehe des Vereins jetzt davon abhängig zu machen, ist vielleicht ein bisschen zu viel. Fühlt.
Ich wäre heilfroh, wenn er da bliebe. Ich bin da ganz bei Andreas. Er hat das Potenzial zu einem extrem wertvollen Spieler. Und vielleicht muss man gucken, gerade auch zweite Liga, ja, es ist alles nicht schön, es ist alles nicht sexy. Und die Jungs, gerade die Talentierten, wollen natürlich alle sich präsentieren. Die wollen in der ersten Liga, die wollen die Chance haben, international zu spielen. Aber wenn du in der zweiten Liga, der Kader würde sich ja stark ändern, ne? Und wenn er da dabei bleibt, hat er, glaube ich, auch die Chance, unabhängig von Marton Dardai Stammspieler zu sein, weil die sind ja durchaus positionsvariabel, beide. Und dann, glaube ich, hätte er die Möglichkeiten, sich ganz anders zu präsentieren. Und so eine Zweitligasaison, eine sehr gute, kann ja auch ein Sprungbrett sein. Warum eigentlich nicht? Gerade beim Verein wie Hertha. Das wäre schade, bei ihm wäre es wirklich schade, wenn er ginge. Aber klar, die Zweifel bleiben natürlich, und wenn er ein gutes Angebot irgendwo kriegt, ist er im Zweifel auch weg. Ja.
Ja. Bei Jordan Torunariga ist für mich die sportliche Beurteilung recht dankbar, weil ich mag den, ich will ihn behalten. Bei Niklas Stark, da komme ich aber ordentlich ins Trudeln. Wenn ich jetzt Freddy Bobic wäre und ich würde überlegen, was hat eigentlich Hertha für ein Problem, da komme ich ja recht schnell drauf, dass die gegangen sind, die Säulen des Teams waren, die Persönlichkeit auf den Platz gebracht haben, bisher nicht ersetzt werden konnten. Und ein Grund, warum das der Fall ist, ist ja, dass jemand, der eigentlich ja das hätte übernehmen müssen, meines Erachtens, die nächste Generation, wäre auch ein Niklas Stark. Oh. Er hat sehr wechselhafte Leistungen gezeigt in den letzten Jahren bei Hertha BSC. Ich finde, in den letzten 2 Jahren war er ja oftmals ein Teil des Problems und nicht ein Teil der Lösung. Er ist für mich immer noch zu leise auf dem Platz. Er hat zum Teil gut gespielt auf der 6. Position. Er hat jetzt zum Schluss, wie ich finde, auch wieder bessere Partien gemacht. Wir haben ja insgesamt in der Abwehr besser gespielt. Aber für mich ist total offen, ob der Verein den Spieler Niklas Stark behalten will. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der, ja, vielleicht Nationalspieler Niklas Stark in der 2. Liga spielen will. Boah, was schweres Thema, finde ich, der Spieler. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, überlegt auch, ich sehe es.
Ja, Robert, willst du?
Allein die Tatsache, dass es Martin und mir jetzt so schwer fällt, was zu sagen, zeigt, wie schwer die Einordnung ist, ja. Du hast einen Spieler, der bewegt sich im Dunstkreis der deutschen Nationalmannschaft. Und trotzdem sind wir unzufrieden mit dem. Zu Recht, ja. Also er hat lange Teile der Saison katastrophal gespielt, dann sich reingekämpft, und auch zuletzt war er immer mal wieder ein Unsicherheitsfaktor und agiert im Strafraum häufig, auch wenn er 99% des Spiels souverän spielt, hat er ähnlich wie Jahrstein im Tor denn wieder absolute Aussetzer wie diese Harakiri-Grätsche, die da zu diesem Elfmeter geführt hat. Mit 10 Meter Anlauf von ganz hinten. Ich bin kein Experte für Abwehrspiel, ja, aber das schien mir nicht die cleverste Aktion zu sein, zumal der Gegenspieler sich schon Richtung Seitenlinie bewegt hat. Das, sagen wir mal so, er agiert da häufig sehr, sehr unglücklich. In der Tat ist das ein Spieler, von dem ich erwarten wollte, aufgrund seines Status als Nationalspieler, seines mittlerweile Alters, ich glaube, er ist Mitte 20, seiner langen Erfahrung schon als Profi, seiner langen Jahre, die jetzt schon bei Hertha BSC spielt, wäre er eigentlich ein prädestinierter Mann, der vorangeht. Und das tut er nicht. Spieler richten sich nicht an ihm auf, die Mannschaft richtet sich nicht an ihn auf, er richtet die Mannschaft nicht auf, jedenfalls spüre ich das nicht. Insofern, ich kann mit allem tatsächlich leben, ich würde ihn nicht wegwünschen, tatsächlich. Ich werde aber also keine Trauermärsche veranstalten, wenn er geht, sage ich ganz ehrlich. Ja. Egal, ob wir in der ersten oder zweiten Liga spielen.
Ja. Du hast doch was, finde ich, was sehr Wichtiges gesagt, Robert, was ich gerne mal aufgreifen würde. Es hilft einer Mannschaft, die ohnehin in der Verunsicherung drin ist, jetzt in der Abstiegsphase, und das würde in der zweiten Liga genauso sein. Musste ich da erstmal zurechtfinden, der Druck ist riesengroß. Es hilft dir nicht, einen Spieler zu haben, denn auf einer wichtigen Position wie Torhüter oder auch im Defensivverhalten eben nur zu 99% souverän ist. Weil dieses 1%, wo dann diese Fehler passieren, die du gerade beschrieben hast, die ziehen halt so ein Team komplett runter. Genau das ist das, was Hertha momentan null gebrauchen kann. Hertha kann es überhaupt nicht gebrauchen, dass Spieler solche verhängnisvollen Fehler immer wieder machen, wie es leider dem Stark passiert und wie es anderen auch passiert. Und deswegen bin ich mir echt nicht sicher bei allem Talent, ob das in der Mannschaft wirklich nicht eine Hilfe, sondern tatsächlich eine Gefahr ist. Gerade in der Situation, in der wir uns momentan befinden. So traurig das ist, aber eigentlich brauchst du Spieler, die vielleicht nicht ganz so hohes Potenzial haben auf Sicht, die aber so ein Spiel fehlerfrei runterarbeiten können. Ja? Die Gedanken wird sich Pal Dardai wahrscheinlich übrigens machen für die nächsten Spiele, ne? Vermute ich einfach mal.
Bin extrem gespannt, wie das in der nächsten Saison aussieht, wie Freddy Bobic und der neue oder der alte Trainer das dann entscheiden werden für die neue Saison. Also das ist echt, bin ich gespannt, ob Hertha da neue Wege geht. Dedrick Boyata habe ich hier noch. Ich finde den, ich hoffe, ihr seid einverstanden. Ich würde den ganz gerne recht kurz abhandeln, weil ich glaube, von der Leistung in der ersten Liga, das ist jemand, den ich behalten möchte. Die Wahrscheinlichkeit, dass der im Abstiegsfall nicht in der zweiten Liga spielt, halte ich für verhältnismäßig groß. Können wir es dabei belassen? Weil ich finde, es gibt andere Spieler, die sind noch mal interessanter. Ich würde lieber ein bisschen mehr über Mittelstädt und Plattenhardt sprechen wollen, als über Boyata. Ist das für euch okay?
Ich denke, sind wir d'accord.
Okay, dann Martin Dardai und Luca Netz. Ich habe einfach mal geschrieben, dahinter bleibt das eigene Jugend. Die ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die bleiben wollen. Gerade der Dardai-Clan. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der so schnell von Berlin weggeht. Ich glaube, das ist recht unkritisch. Oma Alderete habe ich mir einfach mal so notiert, offen. Da weiß ich nicht, ob der Verein unbedingt haben will. Das ist so eine Option. Das wird man dann sehen, in welche Richtung der gehen will. Viel, viel interessanter finde ich die Personalie Maximilian Mittelstädt. Er wird ja oft kritisiert. Ich finde manchmal zu Recht, manchmal zu unberechtigterweise. Ich bin mir auch nicht so sicher, der hat den Weg von der Jugend zu den Profis geschafft und mir fehlt jetzt so ein bisschen die Weiterentwicklung. Er ist verhältnismäßig flexibel einsetzbar, er hat lichte Momente, er hat gewisse Optionen mit Dynamik nach vorne, er hat aber auch wahnsinnige Schwächen, dass er eben auch in der Defensive nicht immer sicher steht und wie sicher die Flanken ankommen, da kann man sich auch ein bisschen fragen, ob das wirklich dauerhaft Hertha weiterhilft. Was denkt ihr denn? Ist das der Spieler für Hertha BSC, der sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga weiterhin spielen sollte für das Team?
Also ich glaube, bei Maxi ist es tatsächlich eine Frage der Liga. Ich denke, falls Hertha absteigt und einen größeren Umbruch einleitet, wäre man gut beraten, ihn zu behalten. Ich glaube, für die zweite Liga reicht seine Qualität auch. Und da wäre er vielleicht sogar ein guter Spieler. Nicht überragend, aber ich glaube, da kann er eine gute Rolle spielen in so einem Team. In der ersten Liga glaube ich, dass wir uns dann dringend auf der Seite verstärken müssen und uns vielleicht auch von Maxi denn trennen sollten, ab einem gewissen Punkt. Ja, also das würde ich ganz klar so differenzieren. Ich kann mir nicht vorstellen, nach den vielen Chancen, die er bekommen hat, wo er nicht nachgewiesen hat, dass er wirklich eine Mannschaft, die Ambitionen Richtung Europa vorgibt, zu haben, dass er da eine Hilfe sein kann. Ich glaube, da werden wir uns an neuen Gesichter gewöhnen, wenn wir die Klasse halten. Falls nicht, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er bleibt und dass das auch funktioniert.
Mhm. Martin, siehst du es ähnlich? Oder noch eine Ergänzung? Oder würdest du es jetzt noch wiederholen, was Robert sagte?
Robert hat mir sozusagen die Worte aus dem Mund genommen.
Mhm. Als ich mit dem Andreas Lorenz über Hertha gesprochen habe, gab es ja mal so den Punkt, es gibt wenig Spieler, die noch beim Verein sind, aus dem Verein kommen und für den Verein stehen. Ich finde, Maximilian Mittelstädt als einer Jugendspieler steht ja auch dafür. Müssten wir nach der Logik, wenn wir das eigentlich ja gar nicht gut finden, dass die Spieler so wenig Bindung haben an den Verein und wir haben hier jemanden, der im Verein ist, sagen, muss man nicht mehr Geduld haben? Muss man nicht gucken, pass mal auf. Es läuft zwar nicht, aber kann ich den noch weiter entwickeln? Also wir sind jetzt recht hart. Ich glaube, für die bestehende Leistung bin ich damit einverstanden, aber so ein Freddy Bobic wird sicherlich auch überlegen, was ist noch die Option? Wie geht's noch weiter? Glaube ich an den? Kann ich den weiterentwickeln? Ich finde es echt super schwer. Ich möchte echt nicht mit denen tauschen. Ich könnte es nicht beurteilen. Da fehlt mir einfach das Know-how. Ja. Aber ich will ihn nicht ganz so schnell abschreiben, will ich damit sagen.
Andreas, da würde ich gerne was zu sagen. Das ist echt, du hast es selber schon gesagt, es ist unfair, ne? Wahrscheinlich, wie wir gerade über ihn reden. Nur eins, wenn Hertha jetzt irgendwo so ein solides Mittelfeld mit Drang Richtung Europa spielen würde, ja, dann könnte man so einen Spieler, den man entwickeln möchte, dabei behalten. Man würde ihm Einsatzzeiten geben, man würde ihn mal in der Europa League oder wie das Ding auch nächstes Jahr heißt, keine Ahnung, auflaufen lassen. Mal, ja, wenn es vielleicht mal gerade nicht so schlimm ist in so einem Spiel, wo schon alles gegessen ist, um einfach ihn weiter zu fördern. Genau aus dem Grund, den du genannt hast. Das ist ja durchaus auch ein Wert an sich, so ein Eigengewächs. Aber in der Situation, in der der Verein jetzt gerade ist, jetzt der Abstiegskampf und nächstes Jahr möglicherweise entweder der Druck, aufsteigen zu müssen aus der zweiten Liga oder der Druck, in der Bundesliga dann zu beweisen, dass man da unten nicht hingehört, da kannst du so einen Spieler, glaube ich, nicht wirklich gebrauchen, weil er ein Unsicherheitsfaktor ist. Ich glaube, gerade diese Unsicherheitsfaktoren, trifft die Torwartsituation, es trifft stark, diese Unsicherheitsfaktoren, die würde ich persönlich als verantwortlicher Manager versuchen rauszunehmen aus der Mannschaft, solange sie sich nicht wirklich wieder irgendwo stabilisiert hat. Und da gehört er leider zu den Unsicherheitsfaktoren auch mit dazu.
Ich meine, Robert hat das ja gut zusammengefasst. Wenn du die bestehende Leistung siehst, ist die Kritik berechtigt. Auch die Zweifel, aber als Manager, als Trainer, du siehst natürlich immer die Spieler und denkst, okay, das klappt im Moment nicht, aber woran liegt das einfach? Kann ich den immer noch besser machen? Kann ich den zu einem besseren Spieler machen, nur mit anderen Mitteln, in einer anderen Mannschaft? Oder liegt es wirklich dann einfach am Spieler selbst und ich kann tun, was ich will? Dann gebe ich so einen Spieler natürlich dann eher auf oder bemühe mich mehr um den.
Möglichkeit ist ja auch immer eine Ausleihe. Ne? Also ich persönlich glaube, man kann an den Verein binden ist ja das eine. Aber nochmal, in der jetzigen Situation würde ich persönlich die Unsicherheitsfaktoren rausnehmen aus dem Team. Und im Zweifel verleihe ich so einen Spieler auch mal für ein Jahr.
Das ist auch ein guter Gedanke.
Ja, dann bleibt der Verein erhalten, ja, aber kann Spielpraxis sammeln, irgendwo, wo er keinen Schaden anrichtet. Ja. In dem Fall jetzt mal wirklich hart gesprochen.
Würdest du auch Marvin Plattenhardt ausleihen? Das ist nämlich der nächste Fall.
Nein.
Was denkt er denn von dem? Auch kein einfacher Fall.
Weiß ich nicht. Also, wenn ich vorhin Fleckma gesagt habe, was ich der Mannschaft vorwerfe, dann sehe ich das Gesicht von Martin Plattenhardt.
Marvin.
Habe ich gesagt. Marvin was? Plattenhardt.
Martin gesagt, da fühlte ich mich gleich angegriffen, deswegen.
Du bist das Gegenteil von Fleckma.
Danke.
Das muss nicht unbedingt eine schlechte Eigenschaft sein. Es gibt Menschen, die eher phlegmatischer Ansatz sind. Das kann auch ein positiv sein, dass sie nicht die Ruhe verlieren in Drucksituationen. Aber an Plattenhardt habe ich mich in den letzten Jahren ein Stück weit satt gesehen. Habe wenig Hoffnung, dass sich da noch irgendwas bewegt und Würde mich freuen, wenn wir da auf eine Alternative setzen würden. Was er gut macht, ich glaube, er ist defensiv stärker als Mittelstädt. Aber seine Offensivbemühungen sind doch nur noch Erinnerungen. Das hat auch seit Jahren nicht mehr stattgefunden. Ich mag ihn nicht mehr sehen. Das mag jetzt hart klingen. Ich hoffe, ich weiß, er folgt diesem Podcast. Nein, ich meine es mir nicht persönlich, ja. Aber ich
du möchtest ihn noch grüßen.
Hier, ja. Ich wäre dem Verein sehr dankbar, wenn wir hier neue Gesichter sehen. Gerne einen Luca Netz, aber auch gerne einen neuen Linksverteidiger, der die Position so lebt, wie wir es in vielen anderen Vereinen sehen, sondern wirklich gallig nach hinten und vorne die Linie rauf und runter, Flanken schlagen, ja, Tempo machend und nicht 17 Rückpässe spielen. Ich kann nicht mehr. Also, das hat mich geschafft. Ich hoffe, es ist jetzt nicht so persönlich rübergekommen, aber er ist für mich so ein bisschen, was das Thema Fleckmann geht, ein Gesicht dieser Problematik, die jetzt schon lange da ist. Und ich glaube, es ist für alle Beteiligten besser für einen Neuanfang, egal in welcher Liga.
Gut, er wird sich ja erstens bei dir dann offensichtlich jetzt melden, vermute ich mal. Ich will mal für ihn in die Bresche springen, weil mir ist es an der Stelle doch zu negativ. Ich würde ganz gerne nochmal auf das Gladbach-Spiel zurückkommen. Da ist, glaube ich, auch ein Marvin Plattenhardt eingewechselt worden und hat ordentlich mit Flanken gefüttert. Wir hatten in der zweiten Halbzeit er hat nicht immer die Abnehmer gefunden, aber ich muss sagen, die Flanken von ihm, die haben mir besser gefallen. Das ist jemand, der bisher über viele Jahre zu Berlin steht. Ich glaube, der auch gerne da ist. Wir hatten ja wieder den Punkt, wer identifiziert sich mit dem Verein und mit der Stadt. Ich finde, es gibt wirklich ein paar Komponenten, vielleicht jenseits des Sportlichen in seinem Umfeld, die ich eigentlich sehr mag an ihm, der auch, ich glaube, neben dem Fußball auch sich recht sozial engagiert. Jetzt kann man alles sagen, ist alles schön und gut, aber das geht ja hier um sportliche Leistung. Aber ich weiß nicht, ob in einem anderen System, was mehr über die Flügel geht, was mehr über Standards geht, wir haben ja ein Standardproblem permanent. Wir finden ja die Abnehmer nicht. Kann er ein Instrument sein? Und er war es in der Vergangenheit auch schon mal. Ich bin auch wieder bei Robert, die bestehende Leistung oder der Trend der letzten Jahre, der war eher negativ. Aber er hat schon mal gezeigt, dass er es anders kann. Und in diesem Team oder in dieser Taktik, je nachdem, was man da wählt, ist er vielleicht doch anders einzusetzen und kann mit seinen Stärken besser genutzt werden, als es derzeit der Fall ist. Also auch da, boah, schwierige Entscheidung. Also da habe ich Positives und Negatives. Martin, hau rein.
Genau, also ich hatte ja vorhin schon kurz bei Marvin Plattenhardt gezuckt. Also ich kann, Robert, deine Schilderung komplett nachvollziehen, ne? Weil jetzt aus der Ecke, aus der du argumentiert hast, Phlegma und Außenwirkung und wie das alles aussieht, komplett d'accord, würde ich jetzt gar nicht in Abrede stellen wollen. Ich persönlich würde ihn trotzdem als einen der wichtigen Spieler von Hertha BSC sehen und auch behalten wollen, weil er nämlich das wiederum, jetzt kommt meine Sichtweise, er liefert diese Stabilität. Das mag zwar langweilig sein, gerade auch so in seinem ganzen Spielansatz, aber es ist solide. Es ist total solide und vielleicht in der jetzigen Situation, in der der Verein sich befindet, brauchst du genau so einen Spieler plus, er hat ja schon gezeigt, dass er nach vorne richtige Akzente setzen kann. Der Mann kann Flanken schlagen, wenn er mal nicht verletzt ist, wenn er sich mal wieder über ein paar Spiele wirklich auch in einen gewissen Flow spielen kann, glaube ich, dass er mit seiner Sicherheit, die er in seinem Abwehrverhalten hat und mit den Möglichkeiten, die er nach vorne entwickeln kann, gerade über seine starken Flanken, die er schlagen kann, ein wichtiger Spieler für die Mannschaft wäre potenziell. Aber wie gesagt, wir müssen ja keine Einheitsmeinung hier herstellen. Ich finde es hochinteressant, dass gerade ein Spieler wie er so unterschiedliche Emotionen auch auslöst. Ne? Das spricht eigentlich sogar für ihn, weil Typen wollen wir ja haben.
An sich ja, apropos Typen, ist Deo für euch auch ein Typ? Er hat sich ja zum Schluss jetzt echt gemacht auf der rechten Seite. Ich weiß nicht, ob er so eine kritische Person ist oder ob wir andere Spieler nehmen, wo wir sagen, dann nehmen wir uns lieber Zeit für. Ich denke, dass es eine Tendenz gibt, dass er bleibt, wenn er will. Zweite Liga, weiß ich nicht, ob er das machen will, aber so wie er sich zum Schluss präsentiert hat, würde ich den bei Hertha behalten wollen. Ich glaube, er will auch. Kommen wir da schnell zusammen oder haben wir da wirklich wesentlichen Diskussionsbedarf? Robert, falls du sprichst, du bist auf Mute.
Genau, danke. ein Gedanke, der mir da bleibt, der alles relativiert, was ich bisher jetzt gesagt habe und noch sagen werde, ist,
oh, jetzt kommt.
Das zeigt halt, die Entwicklung von The Folk zeigt halt, wie schwierig das ist und wie schnell sich die Bewertung ändern kann, spielen und wie viel Form ausmacht, Psychologie, Trainerchemie, Teamchemie, ja. Der hat ja gespielt, angefangen unter Labbadia. Ganz ehrlich, da habe ich gedacht, das ist kein Spieler, der jemals Profi war. Also der kam aufs Feld und hat gespielt wie ein Amateur, mit Verlaub. Ja. Und seit dem Trainerwechsel, das sagt er ja auch selber, ich weiß nicht, wer der Typ war, wer die letzten Monate in meinem Trikot gespielt hat. Das sagt er von sich selbst, ist er wie ausgewechselt und liefert wichtige Impulse für die Mannschaft. Nicht überragend, aber deutlich verbessert. Das zeigt halt wieder, wie spannend das ist, wie auch so ein Spieler sich komplett auch wieder mal in relativ kurzer Zeit komplett neu erfinden kann, unter anderen Randbedingungen. Das gilt, was ich jetzt gesagt habe, grundsätzlich für alle. Deshalb war es mir wichtig zu sagen. Ja. Ist faszinierend einfach. Also, dass diese Entwicklung, die hat mich einfach umgehauen. Das wollte ich einfach bei The Folk nochmal hinterlassen.
Sag Rudeo, dann kommst du nicht immer in die Aussprachfalle.
Ich hab's extra geübt. Jemand, der Holländisch spricht, auch, ich glaube, von Damen war, oder? Das bei Damen war, glaube ich, die hatten einen auf dem Campingplatz angesprochen. Wie spricht man The Folk aus? Und ich kenne auch Leute, die Niederländisch sprechen, die sagen, UI wird AU ausgesprochen. Deswegen sagt der Holländer auch Duisburg und nicht Duisburg. Also ich bleibe bei The Folk.
Du sehr hörst schön. Andere Hertha-Podcasts außer den Exil-Hertane?
Es war ein Unfall. Ich deswegen schon mal ausgerutscht.
Ja, so, dann.
Du hast aber schon
heute war der Robert nochmal mit dabei.
Du brauchst die Bestätigung. Ich war mein Fehler, habe ich dich falsch eingeschätzt. Alles gut.
Ich würde ganz gern ein paar Spieler überspringen. Ich habe den Peter Pekarik aufgeschrieben. Ich glaube, der ist jetzt nicht so entscheidend. Wenn der weitermachen will, wenn Hertha sagt, wir haben den Bedarf als Backup, dann wird der bleiben. Lukas Klünter, für mich auch ansteigende Tendenz. Mit dem gehst du auf jeden Fall in die zweite Liga, wenn der bleiben will. Und ich finde, dass der vor allem neben dem Platz so angenehm in dieses Team passt. Der stellt keine Anforderungen. Ich finde das sehr angenehm. Auch an dem würde ich mich eher weniger reiben wollen. Bei Luca Toussaint würde ich fragen wollen, ich habe geschrieben, wenn wir absteigen, ist der nicht mehr zu halten. Der will Nationalmannschaft spielen, dann ist der weg.
Ja.
Ihr nickt?
Ende der Durchsage, ja.
Ja. Behalten in der ersten Liga?
Wann ist die Frage, was ist, wenn Hertha bleibt? Ich denke, da sind wir uns einig, dass er auch bleiben wird. Ich glaube, da man sieht ihn als, so ist mein Eindruck, auch Paul Dardai und auch seine Entwicklung der letzten Wochen zeigt, ich glaube, man sieht ihn als zentralen Spieler im Aufbau, ja, für einer neuen Mannschaft. Also ich glaube, das ist gerade, und in der zweiten Liga macht das für keine Seite Sinn, glaube ich. Ja.
Das könnte bei Santiago Ascacibar tatsächlich anders sein. Ich habe den Eindruck, das ist eine Verpflichtung, wo sich viele im Verein womöglich auch schwer tun. Kämpferisch kann man nichts gegen sagen. Der ist ja aus der zweiten Liga damals aus Stuttgart geholt worden. Ob das jetzt so die große Verpflichtung war, sicherlich einer, wo man sagen kann, wie immer ein neuer Kaderplaner, da kann der auch mal ganz schnell aus dem Team rutschen. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er von alleine gehen wollen wird. Hertha ist ja eine gute Adresse. Wenn er zurück in die zweite Liga kommt, warum soll er da jetzt nicht weitermachen? Ich habe nicht den Eindruck, dass der Spieler da nicht will. Ich könnte mir eher vorstellen, dass die Kaderplaner da eventuell sagen, pass mal auf, du bist im Team, aber ob du dann spielst, wir wissen es nicht.
Also in der zweiten Liga spielt er auf jeden Fall aus meiner Sicht. Und das auch ganz gut. Also ich glaube, da das würde positiv sein. Und wahrscheinlich würde man ihn auch in der ersten Liga aus meiner Sicht behalten, weil es einfach, ich glaube, ein Spieler mit Potenzial ist. Aber das ist jetzt meine Einschätzung. Da geht was. Also das ist kein Spieler, glaube ich, von dem man sich einfach so trennt. Also ich persönlich mag ihn. Also das vielleicht liegt auch daran, ja. Vielleicht persönlich irgendwie auch so ein Bild. Aber gut, ich mag generell argentinischen Fußball. Vielleicht liegt es daran, ja. Aber grundsätzlich ist es so, das ist so ein Spieler, der macht jetzt auch keinen, der baut auch keinen großen Bockmist. Also zumindest könnte ich mich jetzt nicht erinnern. Warum eigentlich nicht? Ja.
Er hat ja letztens Streit gehabt mit dem Paar, ne? Also so ganz einfach ist er auch nicht. Da kommt dann vielleicht auch der Südamerikaner durch, um das Klischee noch abzuholen. Nee, aber ich glaube, die Tendenz ist in der Tat, ein spannender Spieler, glaube ich, für die zweite Liga. Also wenn der, wenn wir runtergehen sollten, ein Spieler, um den man herum vielleicht auch so ein defensives Mittelfeld in der zweiten Liga basteln könnte, das könnte sehr gut funktionieren. In der ersten Liga ist die Frage, er ist ja noch sehr jung, nimmt man sich noch die Zeit oder will man wieder, das ist dann Frage der Strategie, will man jetzt nochmal einen großen Umbruch wagen oder will man jetzt eher punktuell umbauen? Das ist ja so ein bisschen die große Frage, die jetzt in der Kaderplanung steckt. Wenn man einen großen Umbau wagt, ist er für mich ein Wackelkandidat, das muss man ganz klar sagen. Wenn man punktuell sich nur verstärken will, wonach es wahrscheinlich ein bisschen aussieht oder wahrscheinlich auch die richtige Strategie wäre, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er bleibt und man weiter mit ihm arbeiten will und Entwicklungspotenzial sieht.
Ich glaube, es gibt einen Aspekt, der für ihn zum Problem werden könnte. Ihm wird eigentlich nachgesagt, oder es war auch ein Problem letztens, dass er sich nur bedingt oder eben manchmal auch gar nicht an die taktischen Vorgaben hält. Mhm. Paul Dardai kann damit überhaupt nicht umgehen. Und ich glaube, jemand, der Kaderplanung macht und sagt, was waren denn unsere Schwächen? Was sind eigentlich unsere bestehenden Probleme? Sozusagen Führungsspieler und auch das Einhalten an taktische Vorgaben, weil wir das ja, das zieht sich ja durch die ganze Saison. Wenn ich da konsequent bin, dann kann ich nachher sagen, das ist ein Argument, was einfach gegen ihn spricht und dann ist er weg. Ich glaube allerdings nicht, dass er die entscheidende Personalkomponente ist. Ich würde gerne schon zu den nächsten Spielern gehen, weil das finde ich nochmal interessanter. Den Wladimir Darida ist für mich kein kritischer Punkt, würde ich gerne übergehen. Aber wenn ihr einverstanden seid, ich habe hier zwei Spieler, Eduard Löwen und Javairo de Rosso. Ich unterstelle mal, dass es vollkommen egal ist, ob Hertha in der Liga bleibt oder nicht. Das sind in Anführungsstrichen zwei Spieler, bei denen man überlegen muss, ob die in diesem Kader bleiben oder in diesem Kader bleiben wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Eduard Löwen mit seiner Situation bei Hertha zufrieden ist. Ich glaube nicht, dass man bei Hertha unbedingt sagt, du musst hier bleiben. Für mich einer, der mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit Hertha BSC verlassen wird, egal in welcher Liga. Und auch De Rosun, der war jetzt natürlich wieder immer wieder verletzt, schon lange im Verein. Eigentlich mag den jeder. An guten Tagen spielt er eine gegnerische Mannschaft schwindelig. Wir haben nur so wenig gute Tage erlebt. Es ist so gemein, so über so einen Spieler zu sprechen, weil ich den eigentlich wirklich mag und mal ganz große Hoffnungen bei dem hatte. Aber man hat auch den Eindruck, dass seit Jahren bei ihm der Knoten nicht platzt. Was denkt ihr?
Ich glaube, bei Löwen ist Einvernehmen. Das stand irgendwie unter keinem guten Stern. Ich fand, er hat nie so richtig eine Chance bekommen, hat sich aber wahrscheinlich auch nie so richtig aufgedrängt. Das war für auf allen Ebenen, unter allen Trainern irgendwie ein Missverständnis. Das funktioniert nicht und ich glaube, keiner ist ihm böse, also ich ihm jedenfalls nicht. Ich wünsche ihm alles Gute und dass er vielleicht in einer anderen Konstellation glücklicher wird. Das hat einfach nicht gepasst. Ich glaube, Martin nickt und nimmt den Daumen, ja. Ich glaube, dazu ist alles gesagt. Bei Jaff bin ich so, das geht so ein bisschen in die Richtung, was ich auch vorher schon gesagt habe. Ich stehe die Tendenz auf Trennung nicht, sondern würde es auch davon abhängig machen, wie groß ist der Umbruch, den Hertha angehen will. Wenn man, wie gesagt, sich punktuell nur verstärken will, ist er mit seiner Jugend immer noch und seinem Potenzial immer noch ein Spieler, wo man an eine Entwicklung glauben kann und den man jetzt nicht vom Hof schicken muss. Wenn man sagt, wir wollen nächstes Jahr auf Europa angreifen, wirklich Großangriff starten, ist er ein Spieler, auf den ich dafür nicht setzen würde.
Martin?
Boah, ich werde ein Robert-Fan heute. Kann ich kaum was dazu sagen weiter. Außer wenn es um Mario Plattenhardt geht. Nein, würde ich genauso sehen.
Und Arne Meyer. Ich glaube, da hatten wir auch immer unterschiedliche Ansichten, oder?
Mhm. Der fehlt ja hier. Der ist ja für die nächste Saison auch zu berücksichtigen. Er kommt ja zurück. Wir können das gerne noch besprechen, das Thema. Ich warte es wahrscheinlich auf die Gelegenheit und wir grüßen raus gegen auch an Lennart, ja, mir seine Berufung in die Sportschau 11 des Tages unter die Nase zu reiben. Das hat aber an meiner Skepsis nichts geändert, was die Personalie Meyer angeht.
Ich bereue gerade, dass ich den Namen Arne Meyer erwähnt hatte, weil ich dachte, gucken wir mal, dass wir die Spieler jetzt ein bisschen schneller durchkriegen, aber jetzt habe ich natürlich genau das falsche Stichwort genannt.
Das triggert, das muss dir doch klar sein, das ist ja so hochemotional, wie das Thema letztens war.
Okay, dann Löwen, De Rosun würde ich jetzt mal abhaken. Bei Sami Khedira, ich glaube, da haben wir wenig Diskussionsbedarf. Das ist okay, wenn der bleibt, finde ich. Also er hilft dem Team. Das sehe ich jetzt nicht als Schwäche, es vor allem als Persönlichkeit auf dem Platz, als Führungsspieler.
Rechnet ihr wenn die Klasse gehalten wird, rechnet ihr mit, damit das der Khedira bleibt? Ernsthaft?
Also wirklich? Wenn der, das kommt drauf an, ob der Lust hat. Wenn er sagt, ach Mensch, ich verstehe mich mit dem Arno Friedrich gut, der ist noch hier, den Freddy Bobic, die, wir kennen uns alle, dann hat er, glaube ich, noch Lust. Ob er das in der zweiten Liga hat, glaube ich eher nicht.
Mal gucken, bin ich gespannt. Ich, okay.
Würde mich überraschen, wenn er das auch in der zweiten Liga macht. Also da würde ich, da wäre ich mir ziemlich sicher, dass er sich das nicht antut. Aber erste Liga, wenn das menschlich zwischen den Beteiligten passt, ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, er kriegt ordentlich Kohle für seinen Kurzeinsatz, den er bei Hertha da hat.
Und da hat er jetzt nicht so viel geliefert, mit Verlaub, muss man schon sagen. Darf ich erstmal noch was sehen? Also für mich ist das noch offen tatsächlich, ob er wirklich die Hilfe ist für diese Mannschaft.
Radonjic und Guendouzi sind Leihspieler, über die brauchen wir uns nicht unterhalten. Ich glaube, die werden wir nächstes Jahr nicht sehen. Dann bin ich mir...
Pause, aber ich glaube, die Tendenz ging jetzt schon relativ früh Richtung Trennung. Ich hatte mal so einen Artikel in Erinnerung, dass man schon relativ früh entschieden hat, die Klausel sich nicht zu ziehen.
Ja, da weiß man jetzt nicht, was da... Also habe ich auch gelesen, aber im Moment habe ich den Eindruck eher nicht. Matheus Cunha, ich glaube, da entscheidet der Markt und der Spieler, ob er bei Hertha BSC werden will. Zweite Liga niemals. Krzysztof Piątek, zweite Liga niemals. Und Dodi Lukebakio, zweite Liga niemals. Da wird jetzt interessant sein, bei Dodi Lukebakio, der ist mal geholt worden als Konterspieler, dass, ob das eine Taktik ist, die Hertha in Zukunft noch fahren wird. Ich glaube, man hat sich, da haben sich eventuell beide Seiten mehr versprochen. Als Konterspieler hat er wahnsinnig gute Momente. Ob er die große Verstärkung war, da kann man sich, also da kann man, glaube ich, ein Fragezeichen dahinter setzen. Noch größer ist allerdings das Fragezeichen für mich bei Krzysztof Piątek. Auch hier geht's wieder, in welchem System soll der in Zukunft spielen? Wenn es darum geht, wir müssen den mehr mit Flanken füttern, wir müssen dem seine Stärken als Stürmer einsetzen und wir müssen dazu unser Spiel umstellen, wir brauchen ihn aber als Stürmer in diesem System, dann wird er bleiben. An sich ist insgesamt das, was man sich, glaube ich, versprochen hat, sowohl der Spieler als auch der Verein, mit Piątek unter dem Strich nicht aufgegangen.
Ich glaube, das ist unstreitig, ne? Also da haben wir uns alle mehr von versprochen. Bei Piątek ist in der Tat, das ist für mich auch das Entscheidende, welchen und Lukebakio, welchen Fußball will Hertha spielen? Ich glaube, das ist jetzt die große strategische Frage, die sich sicherlich auch Freddy Bobic im Trainerteam oder mit dem Führungsteam stellen wird. Piątek ist nach meinem, natürlich von jeglicher Fachkenntnis unbeleckten Eindruck, ein Spieler, der gut in der Mannschaft funktionieren wird, die den Ball hat, die oft in den Strafraum kommt. Er ist ein super Strafraumspieler, das haben wir schon mehrfach gesehen, hat eigentlich einen trockenen Abschluss, den musst du gut in Abschlussposition bringen. Ich denke, dann wird er auch liefern. Ich glaube, dass er bei einem wesentlich besseren Team oder bei einem besseren Team als Hertha auch selbst sehr, sehr, sehr viel besser performen würde. Die Frage ist, wird Hertha so einen Ballbesitzfußball oder so einen Fußball anstreben, der ihn oft in Abschlussposition bringt? Bei Lukebakio ist es so, genau die Frage, will man weiter einen Konterspieler haben, will man ihn weiterhin in Richtung Außenbahn einsetzen oder will man einen richtigen Außenbahnspieler nehmen? Paul schätzt ihn wohl als Zentrumsstürmer ein, ja, der aber Platz braucht für seine Geschwindigkeit. Also das sind Fragen, ganz spannend, was für einen Fußball will Hertha spielen und welche Spieler brauche ich dafür? Ich glaube, Cunha kann man in jedem System gebrauchen, wenn wir die Klasse halten, werden wir ihn behalten und da wäre ich auch froh drum.
Wenn er lernt, sich ein bisschen zusammenzureißen, was seine Körpersprache angeht. Das noch als Ergänzung.
Das ewige Thema.
Das ewige Thema, ja. Robert hat angefangen diesmal. So. Wir sagen aber nicht nochmal Arne Meyer. So. Wir haben echt Spaß. Das gefällt mir. Nee, ich bleib wenig zu ergänzen. Die Frage ist nur, die ich mir gerade stelle, Robert, da war ich jetzt noch gar nicht so drauf gekommen bislang. So ein System jetzt festzulegen, ne, das kann auch schief gehen. Also die Frage ist, lege ich mich auf ein bestimmtes System fest und kaufe entsprechend auch die Spieler und die Mannschaft zusammen und dann passiert irgendwas, die Saison läuft nicht so, wie ich mir das denke und dann bin ich in einem System gefangen oder versuche ich nicht lieber einen Kader aufzustellen, der eher am Gegner orientiert verschiedene Dinge spielen kann. Ich glaube, das ist auch noch so die Frage, die sich mir stellt. Aber ich bin genauso wenig Trainer und Fußballexperte, wie du das jetzt auch gesagt hast. Aber das treibt mich so ein bisschen um. Ne? Ich denke mal so ein bisschen, jetzt kommt einmal wieder Liverpool, einmal wieder Klopp. Das muss in jedem Podcast auch sein. Als Ergänzung. Hä? Ja, beim letzten Mal habe ich das auch gesagt. Da habe ich Klopp und Dada in einem Satz genannt. Das kann ich jetzt nochmal machen. Kriegst du dafür Geld? Genau.
Ist euch aufgefallen, dass er heute noch nicht Stahl Brandenburg erwähnt
kommt
hat?
Kommt noch, Andreas, das wollte ich mir zum Schluss aufheben. Aber guck mal, guckt euch mal Liverpool an. Ich meine, das ist eine ganz andere Ebene, ne? Aber dieses starre Festhalten an einem System und dann irgendwann kippt das und dann kann ich nichts anderes mehr. Das kann man mal auch runterbrechen. Das kann ja auch in einer Saison passieren. Und da weiß ich gar nicht, ob das so klug ist, sich da so festlegen zu wollen und dann entsprechend auch gute Spieler auszusortieren, weil sie vermeintlich nicht zu dem angestrebten System passen.
Gegenbeispiel haben wir jetzt bei Hertha. Wir haben von vielen Leuten nach unterschiedlichen Gesichtspunkten zusammengestellte Kader, die überhaupt nicht zusammenpassen. Also die Grundentscheidung erstmal, will ich den Ball haben oder will ich reagieren? Das ist so erstmal eine ganz wichtige Grundentscheidung. Will ich den Ball zirkulieren? Will ich Ballbesitz haben und darüber kommen oder will ich reagieren? Pressen, Umschaltspiel machen? Das passt schon im aktuellen Kader schon überhaupt nicht zusammen aus meiner Sicht. Und diese Grundentscheidung, unabhängig von irgendwelchen Zahlenkombinationen, in welcher Anordnung sich die Spieler auf dem Feld befinden, sondern erstmal als strategische Grundentscheidung, will ich den Ball haben oder will ich Konter spielen? Das ist erstmal eine Frage, die Hertha sich stellen muss. Und danach musst du denn deine Spieler aussuchen. Das ist schon wichtig. Ja, ich glaube, das ist schon eine ganz, ganz wichtige Grundentscheidung, die auch mit der Trainerauswahl einhergehen will. Will ich einen Ballbesitz-Coach haben oder will ich einen Konter-Coach haben? Ja, das sind jetzt mal als ganz grobe Richtung, gibt's natürlich tausend Ziselierungen, aber erstmal als grobe Richtung. Und da, genau an diesen strategischen Überlegungen, das ist wie gesagt, wie immer laienhafte Einschätzung der Fehlentscheidung der letzten Jahre, hat es eben gefehlt. Ja, für welchen Fußball will Hertha eigentlich stehen, ist mir vollkommen schleierhaft.
Na, wir sind, das ist ein Kader, ein Luke Bakio, das ist eine Kontermannschaft fürs schnelle Umschaltspiel, die eigentlich eine Mannschaft unter Druck setzen sollen und die dann mit schnellen Spielern vorne, ja, mehr oder weniger die Tore machen. Aber das hat ja nur leidlich funktioniert und du siehst ja, wie wir dann mit Ballbesitz umgehen gegen Gladbach.
Also spannend, aber das ist genau die ganz spannende Sache jetzt. Deswegen, ich bin ganz, ganz, ganz neugierig, wie die neue sportliche Leitung, sage ich mal, sich aufstellt. Will sie wirklich nochmal, deswegen, das ist für mich nicht entschieden, will sie punktuell sich irgendwie verändern oder will sie wirklich komplett neu aufsetzen, die Mannschaft, was vielleicht sogar möglich ist im Transfersommer. Das muss man mal schauen. Da bin ich echt neugierig, was da passiert. Also
wenn du in die zweite Liga absteigst, dann hast du den Personalumbruch automatisch.
Ja. Da sind wir ja noch nicht, Adi. Also.
Nee, da will ich auch gar nicht hin. Aber das ist eigentlich noch ein schöner, auch mit Blick auf die Uhr, Übergang zum Ausblick. Auf die nächsten 6 Spiele. Wir wollen ja keine Kaffeesatzleserei machen. Aber es geht schnell hintereinander. 3., 6., 9., 12., 15. und 22. Mai. Gegen Mainz, gegen Freiburg, gegen Gelsenkirchen, gegen Bielefeld mit Arne Meyer. gegen Köln, gegen Duda und Wolf übrigens und ja, dann zum Schluss gegen Hoffenheim. Ich hatte in letzter Zeit öfter mal Hinweise gesehen, da hatte sich dann jemand beschwert, ja, dass der Duda jetzt für Köln Tore macht, ja, das war eine Fehlentscheidung gewesen. Das weiß ich nicht. Ich habe gemerkt, das ist mir ein bisschen zu einfach. Denn man darf ja nicht vergessen, die beiden spielen mit Köln gegen den Abstieg, das hat auch Gründe. 3,5 Jahre war gerade auch Duda bei Hertha BSC, hat ein halbes Jahr gehabt. Wir haben kein Problem, weil wir Duda abgegeben haben. Wir haben ein Problem, weil der Restkader, den wir heute haben, einfach nicht funktioniert. Also ich würde jetzt das nicht an Duda festmachen. Seht ihr das ähnlich? Kleiner Einwurf.
Also ich weiß es nicht, der Kollege, ein Kumpel, ich bin ja hier in dem Köln-Bonner Raum, wo der FC natürlich der Verein ist, also der hatte sich sehr gefreut über den Duda, weil er den für einen sehr, sehr guten Spieler hält und fühlt sich da, glaube ich, auch weiterhin bestätigt und war dankbar, dass wir aus seiner Sicht den schlechten Spieler Córdoba abgenommen haben. Ich fand, das war eine Win-Win-Situation anscheinend für beide. Dass uns ein Duda in der Gala-Form von gestern weitergeholfen hätte, das ist, glaube ich, unstreitig. Die hatte halt zu selten abgerufen. Insofern war auch die Entscheidung, sich zu trennen, zumindest nachvollziehbar, was ich halt, wie gesagt, damals schon kritisiert habe, dass wir halt keine andere Lösung dafür installiert haben. Also uns fehlt schon ein Kreativspieler da im vorderen zentralen Mittelfeld. Das war ja auch letztes Mal ein Kritikpunkt, als wir ein Diskussionspunkt, da waren wir uns ja nicht ganz einig. Aber das ist jetzt müßig, darüber zu spekulieren. Also das hat auch nichts mit dem Ausblick jetzt zu tun. Das ist jetzt so, da müssen wir mit leben.
Ja. Punkt. Ich versuche mal auch mit Blick auf die Uhrzeit, was das Spiel gegen Mainz, dem wird eine besondere Bedeutung entgegenkommen. Ich glaube, wenn Hertha das damit untergeht, dann wird das, glaube ich, die Mannschaft echt treffen. Also die Psychologie wird da zuschlagen. Die Leute jammern, die Fans sind besorgt, obwohl wir nicht ein Spiel gemacht haben. Man darf ja nicht vergessen, wir haben die Spiele noch vor uns. Wir können doch selber entscheiden, wieder wie auf dem 28. Spieltag auch, unseren 15. Platz zu halten oder eben nicht. Das heißt, die anderen Teams, die können nichts mehr tun. Ich kann jetzt als Spieler entscheiden, hey, ich hole das auf. Ich habe alle Möglichkeiten, es liegt in meiner Hand. Denn es ist ja viel schlimmer, auf die Ergebnisse der anderen warten zu müssen, in dem Wissen, die müssen verlieren, weil sonst kann ich nichts mehr machen. Da gehe ich doch mit Wut, mit diesem jetzt erst Rechtgefühl in die Partie und sage, euch zeige ich's. Ich schaffe jetzt die Fakten. Was habe ich denn noch zu verlieren? Lieber jetzt, ich als Spieler schaffe jetzt Fakten und hole eben die Punkte, als dass ich mich in die Situation bringe, dass ich gar nichts mehr tun kann. Mache ich es mir zu einfach? Also zumindest wäre das mein Wunsch, dass die Spieler so denken.
Andreas, der Wunsch ist total nachvollziehbar und deine Kabinenansprache, die du gerade gehalten hast, also, ja, vor dem Mainz-Spiel sozusagen, das ist ja schon Trainer-like.
Naja.
Es ist auch viel Hoffnungswert drin. Und das ist genau, wenn das eintritt, also wenn das Spiel gegen Mainz irgendwie gut losgeht, ja, und nicht gleich wieder irgend so ein blöder Elfer verursacht wird oder irgend so ein Kack passiert, dann kann so eine Situation, dann kann so ein Flow entstehen. Ja, und wie gesagt, die enge Taktung kann da sogar helfen, weil dann kannst du gar nicht groß nachdenken. Da musst du einfach spielen. So, das kann eine Hilfe sein. Wenn es aber so ein Gurkenspiel wird, und ich weiß, dass Mainz gerade so einen Höhenflug hat, aber Mainz ist Mainz, ja, die sind keine Übermannschaft. Das kann auch irgend so ein schwaches 0-0 oder 1-1 werden, was alle ratlos zurücklässt. So. Und dann kann es natürlich passieren, dass die Spieler doch anfangen zu denken, und dann ist dieser jetzt erst recht Effekt, den natürlich der Dardai herbeitrainieren will, das macht er mit den Jungs jetzt gerade bei diesen Videokonferenzen und so, da bin ich mir ziemlich sicher, der kann auch wieder umkippen. Wenn es so stabil herstellbar wäre, stünden die Mannschaft ja nicht da, wo sie jetzt gerade steht. Ja, und das ist halt die Gefahr dabei, dass ein mieses Spiel gegen Mainz, und zwar viel schlimmer als das Ergebnis, ist die Frage, wie sie dann spielen gegen Mainz, dass das echt so ein Ballast genau wird. Und die Gefahr sehe ich so ein bisschen. Mein Bauchgefühl sagt mir, das wird kein gutes Spiel. Ich hoffe, dass ich mich irre.
Man sollte jetzt nicht auf das Mainz-Spiel, ich habe mir gerade noch mal in Ruhe das gesamte Restprogramm angeguckt. Das Mainz-Spiel ist wirklich ein richtig knackiges Ding. Eine der, vielleicht die formstärkste Mannschaft im Moment in der Bundesliga, das darf man nicht vergessen. Das ist schon auswärts, das ist schon ein Knacker. Ja, aber wenn ich das Rest sehe gegen Mannschaften, die schon abgestiegen sind, die schon gerettet sind, zwei direkte Konkurrenten, einer davon zu Hause. Da muss uns selbst bei einer Niederlage gegen Mainz noch nicht bange sein. Super, also ein Riesenbefreiungsschlag, wenn Hertha, und vielleicht so kann man vielleicht auch, um die Motivationsrede fortzusetzen, ein Sieg gegen Mainz wäre schon die halbe Miete. Ja, also da ist man schon mit einem Bein schon wieder raus aus dem Keller und kann ganz viel Wind mitnehmen in die nächsten Spiele. Ich glaube, so wird Paul da reingehen. Volle Pulle gegen Mainz. Wenn wir das raushauen, dann schaffen wir den Rest in Anführungszeichen locker. Und wenn nicht, haben wir noch vier Spiele, fünf, die wir sehr gut noch für uns gestalten können.
Wogegen ich mich ja so ein bisschen wehre, ist, dass jetzt durch das Verschieben der Spiele sich an der grundsätzlichen Situation eigentlich so viel geändert hat. Wenn ich am 29. Spieltag spiele und die Konkurrenz gewinnt, dann habe ich doch im Prinzip den gleichen Druck, mal wieder Punkte zu sammeln, wie sonst auch. Also haben wir denn geglaubt, dass wir in den letzten 6 Spielen keine Punkte machen müssen, dass wir keine Siege machen müssen? Uns war doch klar, dass gegen Teams, die sportlich überwiegend mindestens auf unserem Niveau sind, die Konkurrenten sind, dass wir gegen die dann halt mal Punkte sammeln müssen. Hat sich denn an der Situation im Grundsatz irgendetwas geändert, nur weil die Reihenfolge anders ist? Ja, stehen denn die Spieler mehr oder weniger unter Druck?
Also, dass sie jetzt Bielefeld gegen Leipzig gewinnt, ja, und Entschuldigung, Köln gegen Leipzig gewinnt, ja, und Mainz noch gegen Bayern gewinnt, ja, das ist doch, da wird doch der Fuchs verrückt, ja.
Das sind doch
die Punkte, die wir liegen gelassen haben. Überleg mal, die hätten jetzt 3 Spiele weniger und Hertha steht schon gar nicht mehr auf einem direkten Abstiegsplatz und hat dann die 3 Nachholspiele.
Begib dich doch gar nicht in diese Psychofalle. Der Andreas Lorenz hatte so schön gesagt, Wagenburg-Mentalität, blend das aus. Gewinn deine eigenen Spiele und dann ist mir scheißegal, was die anderen machen.
Hab doch einfach keine Angst und dann hat man keine Angst mehr. So funktioniert das ja, ne? So mit der Psychologie. Muss ja nur sagen, ich habe keine Angst und dann habe ich keine Angst mehr. So funktioniert doch nicht. Die Spieler gucken auf die Tabelle, alle gucken auf die Tabelle. Ja, die sind angespannt und die Nervenkostüm ist nicht die Stärke unserer Mannschaft. Das muss man ja so deutlich sagen. Ja, das macht wirklich was. Die 3 Spiele, dass sie verschoben sind, war jetzt an sich noch gar nicht so katastrophal. Aber diese überraschenden Ergebnisse von den anderen Mannschaften, die man so nicht einpreisen konnte, die wir liegen gelassen haben, auch in Chancen, wo wir Chancen hatten. Das tut so weh und das kann sich jetzt, das kann echt eine ganz blöde Dynamik entwickeln. Deswegen, also.
Ich bin da auch bei dir, Robert, dieses mit dem jetzt sei doch mal mutig oder jetzt hab doch mal keine Angst, das kann man nicht anordnen, da bin ich da völlig dabei, das geht nicht. Das Blöde ist, die Spieler sehen die Tabelle. Und selbst wenn du rechnest und weißt, ja, da fehlen doch jetzt aber 3 Spiele, ja, scheiße, die fehlen und trotzdem stehst du auf dem Abstiegsplatz. Du kämpfst quasi rein psychologisch, das kannst du gar nicht ausblenden, bist du jetzt unter der roten Linie, Punkt. So, und wenn du nicht gewinnst, kommst du da auch nicht weg. Das wissen die Spieler jetzt auch. So, das ist das eine. Dann spielen natürlich Dinge eine Rolle. Denkt an Dresden letztes Jahr. Ja, das war 2. zu 3. Liga. Aber auch das ist ein Verein, der ist genau in der gleichen Phase der Saison in die gleiche Situation geraten. Und die haben auch alles gemacht, was zu machen war. Und haben es dann nicht geschafft. So, und solche Dinge spielen schon eine Rolle. Das kann man versuchen zu relativieren. Aber ganz ehrlich, das steckt drin und das kann man nicht wegdiskutieren. Umso wichtiger ist es aus meiner Sicht, jetzt wiederhole ich mich, ich breche noch mal eine Lanze für nicht ganz so talentierte, aber vielleicht stabile Spieler, in dem Spiel gegen Mainz einfach zu verhindern, dass man irgendwie durch blöde Aktionen untergeht und sich und da eine ganz mieses Ding mitnimmt aus diesem Spiel. Das wäre jetzt aus meiner Sicht, zurück den Bogen zu schlagen, wichtig, Ruhe reinzubringen, zu verhindern, dass diese 6-Spiele-Serie, die auch vor uns ist, jetzt mit einem Fiasko beginnt in irgendeiner Form. Weniger vom Ergebnis als auch von der Art, wie sie dann spielen. Weil sonst ist die Angst da. Da kann man noch sagen, ja, es sind noch 5 Spiele und rechnerisch. Irgendjemand hat gerechnet in einem WhatsApp-Chat, theoretisch hätten wir noch 7. werden können vor einem Spieltag. Ey, irre. Ich spiele überhaupt keine, das ist doch völlig weg von der Realität. Fakt ist, wir stehen auf einem Abstiegsplatz und wenn wir die Spiele nicht gewinnen, bleiben wir da auch. Und das ist in den Köpfen nun mal drin.
Okay, also dann bist du jetzt für die Kabinenansprache erstmal disqualifiziert mit dem
Satz. Ich bin disqualifiziert, genau.
Ach ja. Jungs, ich glaube, wir haben das Wesentliche. Sorry, dass ich da so dazwischen grätsche, aber ich gucke gerade auf die Uhr. Ich habe jetzt von mir aus keinen wesentlichen Punkt mehr. Wir müssen jetzt einfach warten, was da kommt, sonst gehen wir zu sehr. Ja. Sonst das, was wir möglichst vermeiden wollen, so ganz kommen wir ja nicht ohne da aus, aber also die Kaffeesatzleserei, lass uns einfach abwarten, was da auf uns zukommt. Und vielleicht machen wir es ja wie andere Mannschaften, die auch in Quarantäne waren und gewinnen dann das erste Spiel. Ich wünsche es mir.
Ja. Das wünschen wir uns alle. Ja, Andi, gibt es denn eigentlich in diesen englischen Wochen dann jeden zweiten Tag einen Podcast? Machst du dann?
Auf keinen Fall. Ich weiß nicht, wie ich das neben der Arbeit neu hinkriegen soll. Kannst du absolut vergessen. Also ich werde es mir natürlich angucken, wie jeder andere wahrscheinlich dann auch. Mit Zittern, ich fühle mich jetzt schon schlecht. Ich war schon gegen Gladbach unfassbar nervös. Und das wird gegen Mainz nicht besser werden. Ich hoffe ja insgeheim so ein bisschen, dass die Mainzer so in dem Wissen, ich glaube, wir haben es gepackt, wir sind aus dem Abstiegskampf raus, dass da so ein bisschen die Anspannung so ein bisschen weggeht, dass die so ein bisschen gelassener werden. Aber das ist, es ist die Mannschaft der Stunde. Das ist echt mit das, für mich das schwerste Spiel von allen, weil einfach Mainz sich so gut präsentiert. Das war ja nach der Hinrunde noch nicht so. Da waren die für mich ein sicherer Absteiger. Das war ja eine Katastrophe. Lass uns Mainz zum Vorbild nehmen. Wenn die Mannschaft das halbwegs schafft, wie Mainz aufzutreten, dann kann man es schaffen. Und mit dem, wenn's nicht klappt, da befassen wir uns dann anderes Mal.
Alles klar.
Das war das Wort zum Sonntag.
Sehr gut.
Nee, ja. Jungs, vielen Dank, Robert, für dich einmal mehr. danke fürs Einspringen. Da kann der Lennart wieder schreiben, dich hört man ja ständig.
Notnagel hier, ja, genau. Grüße gehen raus nach Indien.
Ganz Grüße an den großen Hartaner in Indien, den ja. Lennart. Nach wie vor immer noch einen eigenen Podcast mit Indie Ohren, wollte ich nochmal darauf hinweisen. Ach, da mache ich einfach den Link nochmal mit dran. Das war's und bleibt gesund und die letzte Woche Quarantäne, die kriegen wir jetzt auch noch hin. Okay, wir sind jetzt nicht in Quarantäne, aber als Fans, das ist jetzt ein Fan-Wir, ne?
Ja. Alles klar.
Dann war's das. Hau he, hat er
wieder. Danke, Andi. Hau he. Ciao.
Danke, hau he.